Willkommen bei Tragisch aber geil, dem Podcast von und mit Barbie Breakout, präsentiert von Milchmusik. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, eurem Lieblingspodcast von und mit meiner Wenigkeit, der geilen Barbie Breakout. Hallo meine Lieben, es ist ja nun fast Halloween und man muss mich nicht wahnsinnig gut kennen, um zu wissen, dass ich eine große Affinität habe zu allem Düsteren und Halloween und also dem Herbst generell, aber auch Halloween jetzt weniger als wir malen uns was Buntes ins Gesicht und laufen von Tür zu Tür, Ding, wie aus Amerika importiert, sondern eher auch so den Bräuchen, die dahinter stehen. Dazu spreche ich übrigens in der aktuellen Too Old to Die Young Folge, die heute auch rauskommt parallel, weil wir uns gedacht haben, zu Halloween droppen wir einfach mal doppelt. Erzähle ich dazu mehr. Wen das interessiert, sollte sich diese Folge unbedingt anhören. Generell gerne anhören, weil die ist super. Aber ja, so. Und wenn ihr jetzt auf den Namen meines Gastes schaut, der Wohnprinz Bastian Montgomery. Dann fragen sich vielleicht viele, wie passt das zu Halloween? Es passt sehr gut. Das erfahrt ihr am Ende der Folge. Nein, ich erkläre es kurz. Bastian ist ja durch seine verschiedenen Inkarnationen als der deutsche Experte für Interior, für Einrichtungen, für Deko, all diese Dinge, Wohnprinz eben, bekannt aus Fernseh, YouTube und dergleichen mehr, Mensch, gegangen und hat, ich möchte nicht sagen am Ende seiner Reise, aber das klingt, als wäre es bald vorbei, and it's not, hat aber jetzt vor ein paar Jahren erst tatsächlich wohl die Liebe seines Lebens getroffen und dieser Mensch arbeitet und also seit Kindesbeinen an in einem Horror von ihm, also er hat das selbst erfunden und aufgebaut und also ein Horror-Erlebnispark fast schon. Das haben sie dann verloren und jetzt haben sie was Neues aufgebaut, ja. Aber das Thema Horror und Halloween zieht sich wie ein sehr roter Faden durch dieses Leben von seinem Mann und deswegen sprechen wir da natürlich auch noch drüber gegen Ende der Folge, weil erstmal geht es um den Wohnprinz und da gibt es ja auch schon wahnsinnig viel zu erzählen und es ist ein sehr spannendes Leben. Es ist wieder eine dieser Folgen, wo wir sehr viel über Mental Health reden, über Depressionen, über Burnout, über einen Suizidversuch. Es geht also auch wieder ans Eingemachte, natürlich wird wieder gelacht, aber ihr wisst das schon, ihr kennt das von mir hier. Es ist nicht die Heidi-Tighty-Entertainment-Show, die ist es zwischendurch auch mal und das ist nicht, da ist nichts Schlimmes dran. Aber ja, wir gehen gerne ein bisschen in die Tiefe und das ist so. So, eine Sache habe ich noch auf dem Herzen, die brennt mir da ein wenig und vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen helfen. Es hat sich in Berlin vor ein paar Wochen jetzt, ich glaube es sind jetzt schon vier, die Zeit fliegt auch, eine junge Transfrau umgebracht aus dem Iran. Ihr Name ist Ella, war Ella. Und die hat sich am Alexanderplatz in Brand gesteckt. So schlimm das klingt und ist, so war es auch. Und die hat sehr distanziert von ihrer Familie gelebt. Die Familie wusste nicht mal, dass sie trans ist, weil sie Angst hatte davor, was ihr dann passiert. Und wir alle wissen nicht hundertprozentig, was sie dazu getrieben hat, diesen Schritt zu gehen. Was man aber wohl sagen kann, ich habe mit ihrer besten Freundin bin ich in Kontakt, dass vieles damit zu tun hatte, wie sie auf der Straße wahrgenommen worden ist und wie die Menschheit auf sie reagiert hat und wie viel Microaggressions und tatsächliche Aggressionen sie jeden Tag erlebt hat. Und sie wollte einfach frei sein. Das war wohl auch das Letzte, was sie gerufen hat am Alex, bevor sie sich angezündet hat. Ja, und ihre Freunde, weil sie auch keinen Kontakt zu ihrer Familie hatte, versuchen jetzt, die Kosten zu stemmen. Die Kosten der Beisetzung, der Dokumente, die ausgefüllt werden müssen. Es geht um Grabpflege, es geht um, ja, ein Grab. Ich weiß nicht, welchen Weg der Beisetzung sie wählen, aber all das muss finanziert werden. Und ich möchte gerne einen Teil dazu beitragen, hoffentlich mit eurer Hilfe, dass das für diese Leute möglichst reibungslos läuft. Also, dass sie nach ihrem furchtbaren, traumatischen Verlust jetzt nicht auch noch sich dafür krumm machen müssen und darunter leiden müssen. Deswegen würde ich euch bitten, wenn ihr ein paar Euro rumliegen habt, das geht diese Woche auf gar keinen Fall an mich, sondern bitte, bitte, bitte an das Spendenkonto, das eingerichtet worden ist, um für Ellas Grab und die Grabpflege zu sorgen. Es ist ein Konto beim LSVD, das heißt, ihr spendet jetzt nicht in die Hand von irgendwelchen Privatpersonen, wo man sich Sorgen machen muss, kommt das auch wirklich da an, wo ich es hingespendet habe, sondern es geht an eine gemeinnützige Organisation, den LSVD, den Lesbischen Schwulenverband Deutschland, oder den Verband der Lesbischen und Schwulen Deutschlands, so rum, glaube ich. Genau, da geht das hin, die werden das treuhändisch verwalten, nehme ich an. Und ja, ich packe den Link in die Shownotes, da könnt ihr das finden und draufklicken und direkt spenden. Und ich bitte euch, tut das auch. Wenn ihr ein paar Euro rumliegen habt, das ist eine wirklich wichtige Aktion und vielleicht kann man so der guten Ella zumindest nach ihrem Ableben ein bisschen Wärme und Support schicken, weil ja, es ist zu spät jetzt für alles andere. So, und mit diesen traurigen Worten entlasse ich euch jetzt. Es tut mir leid für den Downer am Anfang, aber die Realität ist halt manchmal sehr, sehr hart, besonders für Transmenschen und für Transmenschen of Color aus anderen Ländern. Deswegen, ja, da müssen wir jetzt einfach mal durch. Und wenn es euch wehtut, davon zu lesen und davon zu hören, ist das gut so. Und vielleicht motiviert euch das ein bisschen zu spenden. Hi. Ich habe auch gespendet. Genau, ich habe den Aufruf ein paar Mal geteilt, aber ja, mir wäre sehr daran gelegen, auch dass ihr zu Hause, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn das Geld rumliegt, wenn ihr alle gegessen habt und die Kinder versorgt sind, spendet es bitte dieses Mal nicht an mich, sondern bitte, bitte, bitte an Ella. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. So, und jetzt geht es weiter mit dem Wohnprinz. Ja, das ist eine sehr spannende Folge mit sehr viel gelebtem Leben, sehr viel Spaß dabei und der Geschichte, wie ein Junge, der sich auch das Schwulsein nicht so richtig getraut hat, der dann auch sehr schlimme Erfahrungen gemacht hat draußen, nachdem er geoutet war, sich durch seine Kamera zu Hause, durch sein Bloggen, sein YouTuben einen Weg gefunden hat, draußen mit der Welt zu kommunizieren und seine Leidenschaft und seine Freude auch mit der Welt draußen zu teilen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, was Social Media auch kann. Ne? Social Media ist nicht immer nur schlimm und furchtbar, sondern kann eben auch in diesem Fall, wie in diesem Fall, dafür sorgen, dass isolierte Menschen, traumatisierte Menschen einen Weg finden, zu ihrer Bestimmung zurückzukehren und zu dem, was sie eigentlich machen wollen. So, und das gibt es jetzt. Die Soundqualität ist ein bisschen dodgy zwischendrin, weil ich ihm ein Audio-Equipment geschickt habe, eine Kiste mit Mikro und einem Aufzeichnungsgerät und so. Und es ist natürlich nicht dasselbe, als würde er hier bei mir im Studio sitzen, aber ich habe schon viele Stunden in der Soundaufbereitungsanlage zugebracht, um das so schön wie möglich klingen zu lassen für euch. So, und damit geht's nun in die Folge. Viel Spaß mit einer neuen Folge Tragisch aber geil und dem Wohnprinz. Bis dann, tschüss! Hallo, mein Schatz!
Hi!
Hi! Na?
Na?
Frisch siehst du aus.
Nur für dich. Extra eben nochmal ins Badezimmer.
Echt, hast du noch das Haar gemacht?
Ja, natürlich. I love. Kann ich nicht ohne. Also das ist tatsächlich sowas, wenn ich mir morgens meine Haare nicht mache, dann kann der Tag so toll sein, wie er will. Ich fühle mich nicht wohl.
ich habe dich, also wir kennen uns ja schon, ich glaube seit den frühen Mitte der 2000er, ne?
Mhm.
Ja, im 2013 wahrscheinlich, ne? Wenn das bei Charlotte, wir haben uns bei Charlotte kennengelernt, meine ich.
Ja.
Ja. Bei Charlotte.
Würdig waren wir.
Würdig, genau. Mein Loft hat die damals gemacht. Das war so eine, ich glaube, von Sony finanzierte Geschichte. Eigentlich relativ modern, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet, ne? Das war so eine selbstgemachte Talkshow quasi von zu Hause aus.
Ja, total. Ich war auch überrascht, dass sie damit dann aufgehört hat und jetzt erst wieder solche Formate online aufploppen, ne? Also, fand ich sehr cool, dass sie da, sehr früh schon mit so einem Format angefangen hat.
Ja, fand ich auch. Genau, und da war ich zu Gast. Ich glaube, weiß gar nicht, ob die... Ich war da schon vorher als Drag-Beraterin oder so und dann wollte sie immer mal so Drag-Queen-Fragen beantwortet haben. Dann kam das Russland-Video und dann hat sie mich dazu nochmal eingeladen. Das ist auch bis heute ihr, glaube ich, eins der meistgeschauten Videos da. Das hat mehr Klicks als mein Lippen-Video. Rude. Ja, und irgendwann in dieser Zeit sind wir uns da auch über die Füße gelaufen, weil du da, glaube ich, Interior-Tipps gegeben hast und so, ne?
Ja, genau. Da hatte sie mich eingeladen und gesagt, Mensch, komm doch mal vorbei. Und ich fand es ziemlich cool, weil sie so viele verschiedene Themen da behandelt. Ne? Also es gab eine kleine Kochsequenz, dann hat man beim Essen noch ein bisschen getalkt. Also fand ich ganz angenehm und war eines tatsächlich der ersten Talk-Formate, in das ich dann auch gegangen bin. Weil ich mich mit dem Thema immer sehr unwohl gefühlt habe und gedacht habe,
wieso?
Kann ich da so sicher sein? Ja, weil ich bin ja eigentlich immer so sonst nur über meine Webcam ins Internet gegangen und hatte da alles unter Kontrolle. Ne?
Right. Also
zu Hause, sicherer Raum und dann auf einmal ab nach Berlin und da im Studio zu sitzen. Aber es war cool. Sie war sehr, es war eine gute Gastgeberin und ich habe mich sehr wohl gefühlt bei ihr.
Fand ich auch. Ich bin im Nachhinein, also ich kann es nicht mehr gucken, weil das Licht wirklich so grauenhaft ist. Die Leute haben da echt nur drauf geschaut, dass sie gut aussieht und alle anderen waren halt so, hey, soll die Transe halt falten haben, ist uns doch egal. Also es gibt so ein paar Takes, wo ich echt denke, meine Fresse, also ein bisschen Licht hättet ihr mir geben können. Aber hey, die waren nicht da für mich, die waren da für Charlotte, das ist alles gut. Kleines Budget und so. Ja, aber genau, da habe ich dich das erste Mal wahrgenommen und mitbekommen und dann bin ich tatsächlich neulich, wir folgen uns ja auch eine Weile schon auf Instagram, du hattest so einen Story-Marathon gemacht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, aneinandergereiht, wo du einen Zeitrahmen von, ich möchte sagen, 10, 15 Jahren fast, glaube ich, überrissen hast, mit ganz vielen Stationen, die schön waren, aber eben auch ganz schön vielen tiefen Momenten, schlimmen Momenten, wo ich dachte, ich liebe das ja, ich bin ja auch so, ich liebe das ja, wenn Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, eben auch nicht nur immer Glitzy und Glamour zeigen, sondern eben auch zeigen, guck mal, ich bin ein echter Mensch und so geht's in meinem Leben übrigens auch zu. Und weil ich immer finde, das hat eine inspirierende Wirkung auch für die Leute, die zu Hause sitzen, dass die auch sehen können, ach guck mal, die, also A, kochen die auch mit Wasser, B, passiert denen auch Scheiße und C, kann ich vielleicht auch was daraus ziehen, wenn ich denen zuschauen darf, wie sie sich da wieder rausgeholt haben. Und vielleicht kann ich da was lernen. Das fand ich sehr schön. Was hatte ich denn dazu getrieben, das auch so öffentlich zu teilen? Das macht ja nicht jeder.
Ja, tatsächlich hat mich das selbst immer sehr gestört, dass mir so Dinge passiert sind, die so gar nicht in diese Social-Media-Welt in meinen Kosmos passten und habe die tatsächlich ziemlich lange für mich behalten. Wer mich kennt und das so verfolgt, wie du das auch gemacht hast, der wird aber trotzdem, wenn er auf meinem Profil auf Instagram zurückscrollt, sehr wohl, der ein bisschen Menschenkenntnis hat, das auch sehen. Krass, so die Wirkung ist da nicht so, wie sie heute ist, ne? Und ich habe tatsächlich auch meine Sexualität ganz lange für mich behalten, weil ich Angst hatte vor negativer Auswirkung, weil ich die eben vorher schon auch erfahren habe und habe das dann halt eine Zeit lang tatsächlich so fancy und Glitzer geführt, wie viele andere das auch tun. Und je länger ich das tat, desto mehr habe ich mich gefühlt wie so ein Papierboot auf dem Ozean, das mehr und mehr aufgesogen wird von der Realität und keinen Hafen findet, ne? Und habe dann irgendwann gedacht, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht das, was du vermitteln möchtest an Werten, Informationen und das, wer du eigentlich bist, weil irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, gar nicht mehr ich selbst zu sein, sondern irgendwie etwas erfüllen zu müssen. Und das habe ich dann geändert.
Ich finde das so wichtig, weil, also ich habe manchmal das Gefühl, diese Leute, die halt nur diesen Glitzer-Glamour-Scheiß teilen, also ausschließlich, ich habe das Gefühl, die sind manchmal Gast in ihrer eigenen Inszenierung so, die leben ihr Leben gar nicht wirklich zentriert mit sich im Mittelpunkt, sondern es ist immer eher so ein, ich bin sehr damit beschäftigt, das auszustaffieren und das zu dekorieren und das irgendwie größer zu machen für die anderen. Und ich bin da selber gar nicht so richtig involviert. Und das finde ich total schlimm als Lebensentwurf.
Ja, es ist wie so ein bisschen die eigene, selbstgebaute Truman-Show. Ne?
Ja, furchtbar.
Das war auch tatsächlich irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Das ist mir zu oberflächlich. Ich habe gar nicht mehr die Kraft und die Energie aufgrund von einem Burnout, Depressionen, echten Problemen im Leben, die mich richtig runterziehen. Und je intensiver das wurde, so desto schlimmer wurde auch dieses Gefühl, diesen Schein aufrechtzuerhalten. Hey, alles ist toll und alles ist super. Und habe mich irgendwann damit selbst aufgefressen quasi. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Und habe dann eben auch, wenn es mal nicht so toll lief, das auch alles geäußert. Das kam nicht immer gut an. Darum ging es mir aber auch nicht. Ich wollte einfach nur echt sein und meine Postings irgendwann mal durchscrollen und sagen können, ja, das war eine krasse Zeit und schön, dass du es geschafft hast oder heftig, wie sich die Situation verändert hat. Und da habe ich dann gemerkt, dass das quasi jetzt gerade so eine Autobiografie ist.
Es war sehr spannend zu lesen. Das hat mir auf jeden Fall Lust gemacht, mehr zu erfahren. Und dann noch ein bisschen hinterzusteigen, weil das, also allein die Station, die du da schon geteilt hast, habe ich gedacht, okay, da steckt auch noch viel, ganz viel Fleisch sozusagen zwischen diesen Punkten, zwischen den Stücken, die du ja nur angerissen hast. Ich meine, das ist ein Bild mit ein paar Sätzen dazu, ne? Das ist, wir haben gestern, ich glaube, anderthalb Stunden telefoniert nur fürs Vorgespräch, weil es ist sehr, sehr viel wilde, teilweise sehr dramatisch, teilweise sehr schöne, aber ja, sehr viel Leben dazwischen. So. Und das ist natürlich auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich das sehr faszinierend finde und weil ich immer so glücklich bin, wenn Leute offen mit sowas umgehen und eben auch irgendwie kapiert haben, dass es wichtig ist, das zu teilen, damit andere davon auch lernen können, dass man das Leben anderer ein bisschen beeinflussen kann, wenn man irgendwie öffentlich mit seinen Krisen umgeht, die man gemeistert hat oder ne, aus denen man rausgekommen ist, weil das ist ja auch immer Inspiration für andere, vielleicht dann jetzt doch endlich mal anzufangen, sich einen Therapeuten zu suchen oder ne, sich nicht mehr zu schämen und zu verstecken und so zu tun, als wäre alles gut, wenn es nicht gut ist.
Ja, das war tatsächlich auch der Punkt, warum ich überhaupt angefangen habe zu bloggen. Das war ein sehr großer Teil meiner Therapie, die ich damals angefangen habe, weil ich gemerkt habe, ich war mit meinem Ex-Partner an dem Punkt, wir waren an dem Punkt, wo er schwer krank wurde und ich irgendwie das Gefühl hatte, auf der Stelle zu stehen und von dem großen Leben weit, weit entfernt in Hollywood träume. So. Und ja, irgendwie hatte ich mir für mich was Besseres erhofft, aber mich nie bewusst dafür entschieden zu sagen, so ab heute wirst du alles dafür tun, dass dein Leben besser wird und dass du wirklich deine Träume auch erreichst. Weil wenn du das nicht machst, dann wirst du jetzt dich quasi diesem Leben, was du jetzt lebst, ergeben. Und das wollte ich irgendwie nicht. Und dann haben mein Ex und ich mich eingeschworen darauf, tatsächlich. Wir haben da echt gesagt, so ab heute sorgen wir dafür, dass unser Leben schöner wird. Und dann haben wir das auch gemacht.
Es klingt ein bisschen nach The Secret und Manifestation und so. Ist es das?
Tatsächlich habe ich diesen Film letztes Jahr durch meine Freundin Nadja gesehen und war erschrocken, wie viel davon ich angewandt hatte, ohne es bewusst wahrzunehmen oder ohne es zu wissen.
Ne? Ist lustigerweise eine übergreifende Idee. Die gibt's ja nicht nur in diesem Buch, die gibt's ja immer wieder überall in irgendwelchen ESO-Lehren, auch in der Modern Witchcraft, also ne, bei der modernen Hexerei taucht das mal wieder auf, dass man Dinge manifestiert. Also ne, der Gedanke ist nicht neu, aber ja, es scheint ja auch für viele zu funktionieren, auch wenn es vielleicht nur ein psychologisches Ding ist, eben eine Entscheidung zu treffen und sich dann da auch hinterzuklemmen. Ne, ich will gar nicht immer sagen, dass das irgendwelches universell, also aus dem Universum irgendwie geschenkt ist, sondern viel hat eben einfach auch mit einem Mindset zu tun, mit einer Kopfentscheidung und mit der Arbeitshaltung, die dann daraus hervorgeht. Aber ja, ich finde das Prinzip spannend, vor allem wenn es funktioniert. Jetzt hast du gerade schon von dem Freund angefangen, aber ich will ja natürlich wie immer ganz am Anfang anfangen. bei dem kleinen Bastian. Du warst der fünfte Junge, ne?
Ja, genau.
Wow.
Der fünfte Junge.
Wie ist das mit so vielen Brüdern aufzuwachsen?
Aber bist du in einem gewissen Alter ganz toll, weil man dann das Nesthäkchen ist. Wenn dann aber die Brüder merken, so wird jetzt auch ein bisschen robuster,
dann kann man draufhauen.
Ja, und das und das war sehr intensiv. Ich kann nicht sagen, dass ich eine schlechte Kindheit mit meinen Brüdern hatte, aber ich glaube, ich habe eine gute Schule. ich bin eine gute Schule durchlaufen.
Ihr hattet aber auch ganz schön viele Jahre dazwischen, ne? Du warst sehr jung und die anderen waren, wie alt war der Nächste?
Also mein anderer Bruder, der wird jetzt 40 und ich bin 35.
Ach so, guck, dann war die Gap nicht so riesengroß.
Ja.
Und mit 6 haben sich deine Eltern entscheiden lassen, ne? Vorher war irgendwie alles schön und dann plötzlich.
Ja, total krass. Also
von heute auf morgen?
Wir hatten das totale Bilderbuch-Familienleben, so zusammen alle Mann. Überall Ausflüge gemacht. Man saß noch mit mehreren Leuten hinten auf der Rückbank und Papa hat die Musik angemacht, die immer angemacht wurde, wenn man an den See gefahren ist und alle mitgesungen haben und so diese Familienrituale. Mhm. Alles war gut, heile Welt, total toll. Und dann gab's diesen einen Tag, als ich von der Grundschule nach Hause kam, wo die Welt dann, so wie ich sie kannte, vorbei war, weil Mama und Papa sich gestritten haben und das kannte ich gar nicht von den beiden. Papa dann seine Säcke gepackt hat, die blauen Müllsäcke und ich irgendwie versucht habe, die alle wieder auszuräumen, um das zu verhindern, was da gerade passiert. Und dann gab es und gibt es zum Glück meinen ältesten Bruder, der Björn, der mich da rausgeholt hat aus der Situation. Der hat das genau erkannt, was da passiert und hat mir dann auch später, kommen wir gleich gerne nochmal zu, erklärt, dass er das eben tatsächlich bewusst wahrgenommen hat und dadurch, dass er auch ein Scheidungskind ist, wusste er eben genau, wie sich das anfühlt und was da gerade passiert und wollte mich schützen.
Aus einer vorherigen Ehe deiner Mutter war das, ne?
Genau.
Ja. Ja. Es ist so schwer, sich das vorzustellen. Ich erinnere, ich war sehr jung, als meine Eltern sich entscheiden lassen, ich war 3,5. Ich erinnere aber halt Streitereien vorher. Also nicht massiv, aber ich weiß, die haben sich immer mal angebrüllt. Und irgendwann ging es da nicht mehr. Diese Vorstellung, dass wirklich alles immer perfekt war und dann beim ersten Streit, den du mitkriegst, ist gleich Ende. Das ist ja, muss für ein Kind furchtbar sein. Also ne, diese ja, totale Zäsur und auch so ein Riss der Realität, wie man sie kennt.
Ja, das war tatsächlich, war das dieses Gefühl, die Welt ist vorbei. Hm. Alles ist stehen geblieben. Ich kann mich auch dann daran erinnern, dass wie sich das anfühlte, danach weiter versuchen, dieses Leben zu leben, was aber nicht mehr kindlich war, sondern auf einmal harte Realität und du musst jetzt damit klarkommen und dich komplett umorientieren mit dem, wer du bist, mit dem, was deine Familie ist und wie das überhaupt weitergehen soll. Also für mich gab es diese Vorstellung nie, dass es ein Familienleben geben könnte mit getrennten Eltern. Es war halt sehr dumpf und sehr unecht alles.
Ja. Weißt du noch, was danach direkt mit dir passiert ist? Wahrscheinlich nicht, das war zu früh.
War zu früh.
Deine Mutter hat dann relativ schnell wahrscheinlich einen neuen Freund auch gehabt. Mhm. Das kam bei dir natürlich super an, nehme ich an.
Naja, vor allem bei meinem Vater, der ja, ich war ja sehr klein und in meiner Emotion total, damals auch schon immer sehr offen. Mhm. Und er fand das natürlich auch nicht so toll, weil er ja derjenige war, der gehen musste. Mhm. Und er hat mir dann auch immer so ein paar Tipps gegeben, was ich denn tun könnte und sagen könnte dem neuen Freund gegenüber, damit der dann nicht mehr da ist und irgendwann wieder geht. Und das passierte aber nicht. Und so sorgte die Situation dafür, dass ich mich mit dem neuen Freund von meiner Mutter gar nicht verstanden habe und ich in seinen Augen wahrscheinlich so ein richtiger Satansbraten war.
Das heißt aber, dein Vater hat dich einfach auch benutzt und manipuliert, dass du den neuen quasi sabotieren sollst und hat damit dafür gesorgt, dass ihr zwei ein totales Zerwürfnis erfahrt.
Ja.
Super Leistung. Toll. Ja. Liebe ist, wenn Eltern ihre Kinder instrumentalisieren, ist immer super. Naja.
Ja.
Ja. Wie muss ich mir das vorstellen zwischen dir und dem Typen, dem neuen Freund?
Also die haben schon sehr Rücksicht genommen. Also hat nie in der Straße geparkt, wenn er Mama mal abgeholt hat, sondern immer vorne an der Straße. Mhm. Aber ich habe diesen hässlichen alten Volvo immer wahrgenommen und wusste es ganz genau, was da los ist, und habe ihr das auch ganz klar gesagt, dass ich keinen neuen Papa brauche. Mhm. Hatte das Glück meiner Mutter als Kind aber nicht im Kopf. Also klar,
nee,
du denkst ja nicht daran, nicht. Mama möchte auch glücklich sein und möchte sich wohlfühlen und
ja.
Will nicht alleine sein. Und irgendwann lernte ich ihn dann kennen und er war schon sehr bemüht. Ich kann das nicht abstreiten. Also er ist mir nicht entgegengetreten mit so, du bist jetzt also der Sohnemann. Herzlichen Glückwunsch, wir werden uns nicht verstehen. Das hat er nicht getan. Ne? Also er hat mir da schon die Chance gegeben. Ich habe sie aber versaut durch eben Einfluss und den eigenen Emotionen, weil ich wollte keinen neuen Papa, ich hatte doch einen.
Und das ist dann auch zunehmend schlimmer geworden zwischen euch beiden, ne?
Ja, total. Das eskalierte auch echt. Also sind da so Sachen passiert wie, wenn Streitigkeiten waren, dass ich halt, dass das dann auch irgendwann ausgesprochen wurde, du bist daran schuld, dass wir uns gerade streiten. Und das ist natürlich für ein Kind ja alles andere als gut, ne? Und so entwickelten sich dann Situationen, dass dann eben auch Streit provoziert wurde. Dass wenn ich in die Küche gegangen bin, um mir damals Kakao zu machen, dann ist man danach, ich hab mich dann versteckt, um zu gucken, was da passiert, wenn ich die Küche verlasse, und sah dann eben, dass er dann danach in die Küche ging und Kakaopulver verteilt hat, Milch gekleckst hat, um dann meiner Mutter zu sagen, dass ich Schulden in Saustall hinterlassen habe. Das war seine Art, mir dann quasi die Stirn zu bieten.
Sehr erwachsen auch.
Ja, heute denke ich auch, mein Gott, warum musste das so sein? Ne? Also ist schon schwierig. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte, wenn da so ein kleiner Zwerg ist. Und ich weiß, ich bin erwachsen, aber dieser Zwerg tut Dinge, die eben aus einem erwachsenen Kopf kommen, und das dann zu differenzieren. Also heute sehe ich das alles auch ein bisschen anders.
Mir ist bewusst, das haben wir beim Telefongespräch gestern auch festgestellt, dass tatsächlich meine Fleischwurstgeschichte in meinem Buch bei dir großen Anklang gefunden hat. Deswegen.
Aha, ja. Es war für mich so der heilige Gral der Rache-Möglichkeiten.
Ja, I'm still very proud. It's one of my best moments. Wie ist das denn heute bei euch? Habt ihr Kontakt? Ist das immer noch furchtbar, oder?
Nee, er hat ja irgendwann festgestellt, dass ich seine Tochter sehr, sehr liebe. Und meine Schwester für mich mit meiner Mutter, die, also es sind die wichtigsten Frauen in meinem Leben, ne? Und ich habe irgendwann angefangen, sie immer mitzunehmen zu den Events. Ich habe mir gedacht, nö, ich nehme keine Blogger-Kollegen mit, die darf ich deine Plus Eins sein? Sondern ich habe immer meine Schwester mitgenommen. Wir sind shoppen gegangen, ich habe sie eben eingeladen zum Shoppen und dann Kleider gekauft und so, fand ich mega. Und habe sie dann immer mitgenommen und das hat er dann auch gespürt, ne? Dass ich seine Tochter sehr liebe und dass da keine Angst geben muss, dass ich das irgendwie auf sie übertrage, was wir Schlechtes hatten. Und das hat dazu geführt, dass unser Verhältnis tatsächlich echt fast schon Vater-Sohn-Verhältnis wurde. Wow. So richtig. Er hat sich, als ich mich von meinem Ex getrennt habe, ist er derjenige gewesen, der statt meinem Vater, mein leiblicher Vater, sich bei mir gemeldet hat und mit mir so Vater-Sohn-Dinge besprochen hat, ne, mir Tipps gegeben. Und er wurde dann ziemlich krank und hatte irgendwie Probleme mit der Lunge. Und ich bin froh, dass er noch mitbekommen hat, dass ich nach Lübeck zurückgezogen bin. Aber es hat, ich weiß nicht, wie viele Wochen es waren, und er ist dann leider verstorben.
Wann?
Jetzt vor 3 Wochen.
Uff. I'm sorry.
Das war wirklich schlimm. Also wirklich, wirklich schlimm. Meine Schwester hat mich angerufen, ich war auf der Arbeit und ich bin zusammengebrochen. Also ich habe selbst in dem Moment gar nicht damit gerechnet. Und da will ich dir sagen, als ich das gehört habe und mir bewusst gemacht habe, was da passiert ist und ich mich damit auseinandergesetzt habe, da ist all das, was wir Blödes miteinander erlebt haben, hat sich aufgelöst. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Das war nicht mehr wichtig. Das war nicht mehr die Erinnerung, die am wertvollsten dann sind, sondern tatsächlich das, was wir Schönes miteinander hatten, dass er mich bei sich auf der Arbeit irgendwann mal wichtigen Gästen als sein Sohn vorgestellt hat. Weißt du, solche Sachen sind dann da und die Trauerfeier war also eines der schönsten Trauerfeiern, die ich erlebt habe. Es war so würdevoll und so gerecht. So, es wurde ihm gerecht, was da alles passiert ist. Viele Menschen, die da waren und ja, jetzt heißt es mit meiner Schwester zusammenhalten und für sie da sein und einfach dankbar sein, dass es ihn gab, weil wenn es ihn nicht gegeben hätte, hätte ich nicht so eine wundervolle Schwester. Also es hat sich zum Ende hin, auch wir hatten zum Glück viele Jahre noch, die richtig toll waren, wo wir nur Scheiße gebaut haben. Wir waren dann irgendwie so die Kindsköpfe in der Familie und waren ein Team. Wir sind ein Team geworden, obwohl wir so viel Blödes miteinander erlebt haben. Bin ich sehr glücklich und sehr dankbar, dass das auch mit der eigenen Einstellung, die sich verändert hat und auch mit dem, hey, es tut mir leid, was ich dir da als Kind an den Kopf geknallt habe. Und auch er sich entschuldigt hat. Es gab so einen Moment, wo wir uns mal ausgesprochen hatten. Das fand ich richtig stark. Da kam ich auch lange nicht drauf klar. Emotional, ne? Also, dass das passiert ist. Weil das gehörte ja irgendwie zu meiner Geschichte dazu. Das war ja ein Teil meiner Geschichte, dass wir da so eine Scheiße erlebt haben miteinander.
Das ist schön, das aufzulösen.
Schade, dass nicht... also, ja, ich bin dankbar, dass das passiert ist. Ich hätte mir gewünscht, dass es auch in anderen Bereichen gewesen wäre und vielleicht passiert es ja noch. Also dem sollte man sich nicht verschließen. Das hat mir nochmal gelehrt, dass man in den Schematas, in denen man ja gefangen ist, ne, die Denkweisen und Meinungen, die man so hat, dass man die viel zu selten updatet und sich fragt, wie denke ich denn eigentlich heute darüber? Bin ich eigentlich noch so darauf so eingestellt, dass ich das und das so blöd finde? So? Und mittlerweile erwische ich mich dabei, dass viele Einstellungen mit dem älter werden und den Erfahrungen, die man sammelt, echt mal geupdatet werden.
Ja, da ist sicherlich auch ne, ein gewisses, also klar ist da Wachstum dabei, aber auch Altersgnade, ne? Also je älter man wird, umso weniger muss man sich vielleicht auch noch über Dinge aufregen, die einem früher wahnsinnig wichtig waren. Das merke ich bei mir immer wieder, dass ich denke...
Wobei, wenn das Nutella leer ist, ne?
Palmöl, mein Lieber, da ist Palmöl drin, nicht Nutella essen. Aber das will ich dir nicht wegnehmen, du hast genug durchgemacht.
Dankeschön. Ist das jetzt ein neuer Begriff, die Nutella-Gnade?
Yes. Trademark.
Danke.
Lass uns mal bitte ganz kurz über Everybody's Talking About Jamie reden, weil ich weiß, der hat ja bei dir auch einiges in Bewegung gebracht.
Boah, das hat in mir mein Verständnis auch für ihn und für meine Mama und für all die Situationen so, dass ich dachte, warum nimmt meine Mama mich nicht in Schutz? Ne? Warum handelt sie nicht? Warum tut sie nichts? Mhm. Und boah, ich habe Rotz und Wasser geheult bei dem Film, weil ich als Erwachsener auf einmal mit Emotionen konfrontiert war, die ich selbst durchlebt habe, die ich da gesehen habe und dann auch dachte, weißt du was, du musst damit Frieden finden und Frieden schließen. Und dass ich die Perspektive der Eltern zu sehen bekam, wie das da in dem Film war, das hat
wie es halt hätte sein können, ne? Wie es anders hätte
genau,
sein können.
Ja. Das hat für mich ein anderes Verständnis meiner Mama gegenüber entwickelt und auch ihm, weil Mama wollte, dass ich glücklich bin und da werden halt auch mal Dinge gefaked oder gesagt, damit ich mich wohlfühle als Kind, ne? Oder als junger Erwachsener. Und ich finde, jeder Mensch sollte diesen Film sehen, egal wie er tickt.
Ja, ich finde den auch großartig. Ja, also wir waren drei erwachsene Männer, also Männer in Anführungsstrichen jetzt in meinem Fall, aber ja, waren wir zu dritt oder zu viert sogar? Wir waren zu viert und wir haben alle durchgeheult. Also immer an unterschiedlichen Stellen, manchmal auch natürlich an den gleichen, aber meistens irgendwie, ne, wenn es so Vater, Mutter, Sohn Konflikte war, war ich immer die Heulende. Und dann bei anderen Sachen war es die Wildemann, dann war es die Kruger und so. Also ja, wir waren alle irgendwie schön am Flennen. Und ne, ich fand den großartig. Ich packe es auch nochmal in die Shownotes, falls ihr nicht wisst, worüber wir reden, packe ich zumindest den Trailer da rein. Gibt es auf Amazon Prime, ist eine Amazon-Produktion. Amazon Prime kann man es für umsonst gucken, wenn man das hat. So, das war jetzt, also zu Hause war nicht so geil, du bist aber auch in der Schule ganz schön gemobbt worden, ne? Lustigerweise von der Lehrerin, das hört man ja nicht so oft.
Ja. Ich musste ja ein Jahr in der Grundschule schon wiederholen.
Ich auch.
Kam dann,
ich bin die erste zurückgestuft worden nach der Scheidung. Also Scheidung war ja schon, aber eine Trennung und lalala, das war so anstrengend und so confusing anscheinend, dass man mich nochmal aus der ersten rausgenommen hat und nochmal in die Vorschule gesteckt hat, weil sie gesagt haben.
Fand ich total doof, weil ich habe meine erste Grundschullehrerin echt, das war für mich so ein Zauberwesen. Die war einfach so toll. Ich hab sie total geliebt, Frau Weber. Und dann kam ich zu einer anderen Lehrerin, die immer dunkles, lockiges Haar hatte, sehr viel mit Gold behangen war und eine sehr prominente Lederhaut hatte. Die, oh, ich merke, da kommen Gefühle in mir hoch. Aber die hatte eben kein Problem damit, mich vor der Klasse immer und immer wieder zu mobben und das dann irgendwann auch auf Klassenkameraden überging. Und ich erinnere mich an einen Moment, als sie nach den Ferien aus dem Ägyptenurlaub zurückkam und allen Kindern ein Kalenderkärtchen gab aus Papyrus, was ich mega, mega toll fand, weil Ägypten war für mich ein Thema, das mich immer begeistert hat. Ich habe alles, jede Zeitschrift, wo was mit Ägypten war, ich musste das alles haben und Papa musste mir alles darüber erzählen. Und dann habe ich ihr gesagt, ganz begeistert, wie toll ich das finde und dass, wenn ich groß bin, auch mal nach Ägypten will. Und dann guckte sie mich an und sagte mir vor der gesamten Klasse, du, da brauchst du dir überhaupt keine Hoffnung machen, du bist so doof, aus dir wird nie was. Und das war für mich echt nochmal so ein richtig krasser Untergang, weil da habe ich mich richtig lost gefühlt und sie hat mich da quasi, ich war dann, wie sagt man so schön, frei zum Abschluss,
ja.
Ja, genau.
Na klar, wenn die Lehrerin das vormacht, dann hauen alle anderen drauf.
Ja, so war es dann und ich war echt froh, dass diese Grundschulzeit irgendwann vorbei war.
Wahnsinn. Ich meine, das muss man, glaube ich, keinem erklären, der hier zuhört, dass das ein Verhalten ist, was überhaupt nicht geht. Aber bitte, wie kann man als Lehrerin, also du musst ja irgendwas in ihr ausgelöst haben, dass die hatte ja schon Hass auf dich wahrscheinlich, ne? Du hast irgendwas bei ihr gespiegelt, getriggert, was sie selber Angst, wovor sie Angst hatte, was sie hässlich fand. Ne, das ist ja das Problem, was ja offensichtlich nicht du, sondern sie. Aber wie muss man drauf sein als Lehrer, um das in ein Klassenzimmer reinzutragen, so eine Art von Hass einem Kind gegenüber? Also, bah. Ja.
Ja, sie hatte da nie Scheu vor, ne? Auch wenn sie wusste, dass ich irgendwas nicht konnte, dann musste ich an die Tafel und musste was an die Tafel schreiben und musste mich immer und immer wieder blamieren. Ne? Das war ganz schön krass. Heute bin ich irgendwie schon auch, also ich bin grundsätzlich dankbar für die Erfahrungen, die ich im Leben mache und die ich verarbeitet bekomme, weil die mich dann weiterbringen. Ne? Aber das war so was mir definitiv danach eingebrannt hat, dass ich mich nie wieder so von egal wem behandeln lassen möchte.
Ja, das verstehe ich. Würde ich auch nicht. Also ja,
aber ich hatte ja,
ich finde es immens, dass ja du meine... das als Positives, als irgendwas Positives abspeichern und mitnehmen kannst. Aber ja, es ist unmöglich, dass man einem Kind sowas antut.
Total. Aber es tut mir heute nicht mehr weh. Ich hatte ja auch meinen...
Dein Revenge-Moment. Erzähl das kurz, das ist schön.
Ja, da war ich mit 14 Jahren. Meine Schwester hatte sie dann irgendwann als Lehrerin, was mir total leid hat. Und ich habe so gehofft, dass sie das nicht überträgt auf meine Schwester. Und sie hat's nicht getan, tatsächlich nicht. Also sie hat das nicht gemacht. Und dann gab es, ich war 14, es gab dann ein Sommerfest in dieser Schule und ich war gerade im Ägyptenurlaub. Und auf dem Basar erinnerte Papa mich daran, denk dran, du musst eine Karte mitnehmen. Du musst eine Kalenderkarte aus Papyrus mitnehmen. Und Mutti hatte mit dieser Lehrerin Kuchen verkauft. Und ich kam dann da rein und ich sehe Mama vor mir stehen, hinter dieser Theke mit meiner Lehrerin, breit grinsen, weil sie genau weiß, was passieren wird. Und ich habe sie dann auch total freundlich begrüßt und habe gesagt, dass ich ihr was ganz Tolles mitgebracht habe, worauf ich sehr lange gewartet habe, ihr das übergeben zu können. Und habe ihr dann diese Papyruskarte gegeben, ohne das weiter zu kommentieren. Gar nichts mehr. Es war wirklich so krass. Mama blinzelte mir zu, also zwinkerte mir zu, so, ich bin stolz auf dich. Und sie konnte kein Wort sagen. Sie konnte sich nicht mal bedanken. Und ich war einfach nur glücklich. Ja, sie wusste sofort, was gemeint ist, weil ich gesehen habe, wie wirklich alles ihr aus dem Gesicht fiel. Sie war so von freundlich und überrascht. Ach Mensch, Sebastian.
Ne? We like.
Und dann kam die Karte und es war alles vorbei. Like. So habe ich sie noch nie gesehen. Und das war für mich tatsächlich, es war ja nicht respektlos.
Ja, nö, gar nicht.
Ach, es war für mich eine große Genugtuung. Ja. Und da konnte ich das Kapitel mit ihr dann tatsächlich auch abschließen, ja, weil ich danach eine Lehrerin hatte, die mich sehr, sehr wohl und sehr gut verstanden hat. Ich glaube, dass sie schon vor mir wusste, dass ich schwul bin. Mhm. Was, glaube ich, bei mir keine Kunst war. Aber
wann wusstest du das denn?
Wow, ich habe in der Grundschule hatte ich Momente, wo ich, wenn sich andere Mädels über die Jungs unterhalten haben, gesagt haben, oh, der ist so süß, dann habe ich irgendwie mal so Gedanken gehabt wie, ja, der ist wirklich süß. Mhm. Mir aber nichts dabei gedacht. Und wenn die Jungs dann mal irgendwie so, boah, die Lena ist ja voll hübsch, und dann dachte ich so, hä? Mhm. Und da habe ich mir überhaupt nichts bei gedacht. Bis dann irgendwann ich weiter dann in der nächsten Stufe quasi kam, raus aus der Grundschule und junger Erwachsener, und da gab es den Vater einer da gab es dann den Vater einer Klassen- oder Schulkameradin, der sehr jung Vater geworden ist, und er war bildhübsch. Mhm. Und da dachte ich, oh, Hallöchen. Jetzt weißt du, glaube ich, was hier los ist.
Wie alt warst du da?
15, okay. 14, okay. Ja. Doch. Mhm. Und da hatte ich dann so meinen ersten Crush.
Okay.
Und wusste dann sofort, okay, so ist es jetzt. Aber es hat lange gedauert, bis ich diesen Weg zur Akzeptanz, dass es so ist, bis ich das selbst für mich akzeptieren konnte. Ich habe immer gedacht, oh Gott, du weißt, da stimmt was nicht mit dir. Und das musst du ganz schnell runterschlucken und wegschieben. Und du musst mit einer Frau zusammen sein, du musst Kinder kriegen, du musst all das, was dir vorgelebt wird, erfüllen. Mhm. Weil witzigerweise gab es in dem Unterricht, den ich erlebt habe, auch als Sexualkunde, da wurde das gar nicht erwähnt, dass Männer auch Männer lieben. Natürlich oder nicht. Frauen Frauen. Also überhaupt nicht. Deswegen finde ich es immer so lächerlich, wenn es Menschen gibt, die sagen, boah, nee, die werden beeinflusst, unsere Kinder werden schwul gemacht oder lesbisch, wenn man das in der Schule thematisiert. Ich meine, ich habe jahrelang nur vorgelebt bekommen, dass Mann und Frau zusammenleben. Warum zum Teufel bin ich schwul? Okay.
Genau. Ist Schwachsinn. Ja. Absoluter Schwachsinn. Aber es sind, also ich vergesse das sogar teilweise, wenn ich mich mit diesen Leuten streite oder versuche, ne, da irgendwie einen Standpunkt zu beziehen und die vielleicht sogar zu überzeugen. Ich rede da manchmal oder ich schreibe mit denen auch darüber, ich lasse mich auf quasi das Narrativ ein, was die mir vorgeben, dass wir die irgendwie beeinflussen wollen, und versuche das zu verteidigen, dass wir es nicht tun. Im Endeffekt, ich muss mich immer daran erinnern, ich war selber eins von diesen Kindern, und das hilft mir dann auch ganz oft, da eine andere Ebene reinzubringen, denn zu sagen, Leute, ich saß in diesem Unterricht, ich saß da und ich habe mich jahrelang gehasst und ich fand mich eklig und ich habe gedacht, ich bin abartig und ich habe Tagebucheinträge, wo ich irgendwie reinschreibe, nie wieder schwul. Also ich kann mich an diesen Kampf erinnern, das irgendwie aus mir rauszukriegen. So. Und diese Verzweiflung spüren zu müssen über Jahre, das kennt ihr nicht, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das ist. Wir wissen das aber und deswegen hört uns doch einfach zu und glaubt uns mal, wenn wir euch sagen, dass das die Hölle ist, die man Kindern gerne ersparen kann.
Absolut.
Diese Idiotie, dass wir die sexualisieren, das hat mit Sexualisieren überhaupt nichts zu tun.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich erlebe das bei meinem Neffen, bei meinem ersten Neffen, der ist bei meinem Bruder, meinem ältesten Bruder.
Björn.
Ja, Björn ist der Papa. Und
Bruder Björn.
Meine Schwägerin Marion, also total supportend, die haben das beide sehr früh bei mir gespürt und haben das total unterstützt und mir immer das Gefühl gegeben, dass es absolut richtig ist, wie ich bin. Und ich bin den beiden so dankbar, weil die auch das geschafft haben, mit Mama zusammen dann irgendwann das so klar zu machen. So, ne? Die haben es ihr schon irgendwie gesteckt, bevor ich es getan habe, was vielleicht auch ganz gut ist und ganz gut war, aber es fühlte sich so richtig an. Und wenn ich dann meinen Neffen, ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass der mit 5 oder 6 irgendwann mal ins Wohnzimmer kam, ganz stolz, und mitteilte, dass er es so machen wird wie mein Ex und ich. Mhm. Und dann habe ich gefragt, was meinst du denn? Ja, ich heirate, hat er dann seinen besten Freund erwähnt, den werde ich heiraten. Und dann war das so, okay, wie kommst denn du jetzt darauf? Ja, stellt euch mal vor, wenn ich das mache, dann kann ich immer mit denen spielen. Und das war so gut, es tat so gut, dass er da so frei von Vorurteilen erzogen wurde und wird, und es war einfach toll. Das war richtig, richtig toll zu sehen, es geht auch anders. Ich habe auch einen Neffen, der kam da gar nicht mit zurecht, weil er sehr beeinflusst wurde durch seine Umwelt, wo das eben nicht in Ordnung war, ne, dass ich bin, wie ich bin, oder dass es Menschen gibt, die so sind wie wir. Und irgendwann waren wir zusammen im Freizeitpark und seine Freundin war dabei. Und mein Ex und ich haben die beiden mitgenommen und hatten einen richtig tollen Tag, bis die Kleine irgendwann feststellte, Moment mal, seid ihr schwul? Und wir so, ja. Und die bekam total den Anfall und boah, das ist voll eklig. Und da habe ich gedacht, okay.
Wer hat dir das beigebracht?
Genau. Und dann war ich gespannt, wie mein Neffe reagieren würde. Und er fand es so schlimm, dass sein Onkel von seiner Freundin, also Freundin da angegriffen wird, dass der sich vor uns gestellt hat und uns in Schutz genommen hat und gesagt, nichts daran ist eklig, das ist mein Onkel, das sind meine Onkels und die sind ganz bestimmt nicht eklig, nur weil du das scheiße findest.
Toll.
Und da dachte ich so, Moment mal, du warst auch nicht immer dieser Meinung, ne? Und ist halt wichtig, ne? Die müssen sich entwickeln, die müssen eine eigene Erfahrung machen, und wir haben ihm und auch unseren anderen Neffen immer das Positive vorgelebt und sind da immer sehr selbstverständlich mit umgegangen. Keiner von denen hatte Berührungsängste mit uns oder hatte irgendwie ein schlechtes Gefühl, mit uns unterwegs zu sein. Im Gegenteil. Die sind damit aufgewachsen und so gehört sich's auch. Also da merkst du dann eben auch, Kinder wachsen nicht hasserfüllt oder homophob.
Nö, die werden dazu.
Die kommen so nicht zur Welt. Ja, ja, ne? Also die werden dazu gemacht.
Ja, völlig klar. Jetzt sind wir da schon mittendrin. Du bist mit 19 ausgezogen, ne? Das war so halb freiwillig, glaube ich.
Eigentlich überhaupt nicht.
Eigentlich gar nicht.
Ich wollte ganz lange bei meiner Mama bleiben. ich bin so ein stolzer Mama-Sohn, ne? Es ist so Muttersöhnchen, das ist so. Oh. Aber ihr Partner da sagte damals zu mir, du, oder zu ihr, entweder der Freund von deinem Sohn oder ich, weil mein Ex aus Berlin kam und dann immer am Wochenende da war, und ich dachte, es sei selbstverständlich, weil das bei meinen Brüdern auch so war. Also die durften ihre Freundinnen mitbringen und die durften da auch teilweise gefühlt wohnen, ne? Und ich wollte nicht, dass Mama diese Entscheidung treffen muss. Der Gedanke, dass meine Mutter sich gegen mich entscheiden könnte, weil wenn sie sich gegen meinen Ex entschieden hätte, hätte sie sich auch gegen mich entschieden. Das habe ich mir klar gemacht, und ich wollte nicht, dass sie das muss. Das wollte ich nicht. Mhm. Das hätte mir selbst auch total weh getan. Also habe ich die Entscheidung getroffen, ich ziehe aus. Das konnte sie nicht glauben, weil ich das oft gesagt habe. Mhm. Wenn wir aneinander gerasselt sind, aber das war dann so, dass ich mit 19 von zu Hause ausgezogen bin und das für mich echt schlimm war.
Du warst da schon mit deinem ersten Freund zusammen, der war wie viel älter? Mhm.
16 Jahre älter.
16 Jahre älter.
Also ich war 18, er 34, ja, als wir uns kennenlernten. Oh Gott, ich bin ein Jahr älter, als er war, als wir uns kennenlernten.
Siehst du mal, wie alt du jetzt bist. Ja. Magst du was zu der Beziehung sagen, wie das war? Also, ja.
Ja. Ich war sehr unerfahren. Ich hatte keine Ahnung, wie das Leben funktioniert. Mhm. Geschweige denn, wie man Verträge abschließt, Anträge für Berufsausbildungsbeihilfe ausfüllt, mhm, und stellt. Und er wusste das alles, mhm, und hat sehr viel abgenommen. Und ich möchte jetzt diesen Podcast nicht nutzen, um schlecht über ihn zu reden.
Nein, das wollen wir auch nicht.
Das ist das Letzte, was ich möchte, weil ich mir wünsche, dass er für sich wirklich sich findet und sein Leben so lebt, wie er sich das vorstellt. Damals war es so, dass ich eben noch keine Vorstellung hatte, wie ich mein Leben leben möchte, und er das aber alles, wie gesagt, wusste, mhm, und mich das sehr beeinflusst und auch tatsächlich eingeschränkt hat. Mhm. Also Freunde kamen, die gesagt haben, Mensch, die Veränderung, die du da gerade machst, die ist echt nicht schön. Mhm. Und wir verbringen nur noch so wenig Zeit, warum? Und auch die Familie hat das irgendwann gesagt. Mhm. Und das war für mich halt echt schwierig, da die Balance zu finden. Ich war gerade mit der Ausbildung angefangen, bin von zu Hause ausgezogen, hab einen Partner, und das waren drei große Dinge, die irgendwie nebeneinander sich entwickelten und dann zu einem werden sollten, aber rückblickend würde ich sagen, dass ich in diesen 14 Jahren, die Beziehung
14 Jahre, hielt, Jesus.
Bin ich auch tatsächlich sehr stolz drauf, weil
ja,
ich denke, dass das zeigt, dass ich sehr wohl beziehungsfähig,
oh,
bin,
ja,
weil ich immer Angst hatte, ich könnte das nicht sein, weil in der Familie so viel, ja, so viel, also in Klammern so viel, dass das dann Scheidungen,
ja, ja,
da waren,
ja, ja,
und ich hatte Angst, dass ich das auch nicht könnte dann, und
ja,
das war auch sehr schlimm, dann irgendwann festzustellen, die Beziehung funktioniert nicht, aber 14 Jahre, ich war sehr stolz darauf, bin sehr froh, dass wir 14 Jahre durchs Leben gegangen sind, das hat mir viel gezeigt, auch was ich nicht möchte, mhm, wo ich mich entschieden habe, dass ich das tatsächlich auch anders leben will, aber ich wusste am Ende unserer Beziehung immer noch nicht, wie man einen Antrag stellt oder.
Ja, der hat jetzt halt alles abgenommen, ne? Ich finde immer, das ist mir ja, gestern total so aufgefallen, als wir darüber gesprochen haben, dass dir die erste Beziehung, gerade wenn man einen älteren Mann hat, das war bei mir ja auch so, dass die wahnsinnig viel Macht haben, ne? Also, dass du, A, weil sie dir die Welt natürlich irgendwie erklären können und wie du die Welt wahrnimmst, wie du dich zu positionieren hast in der Welt jetzt, wo du irgendwie erwachsen bist und die erste Beziehung hast und so. Das war bei mir ein Riesending, aber weil der mir eben auch erklären konnte, wie Beziehungen funktionieren. Er, der ja schon, mhm, so viele gehabt hat, konnte mir dann, mhm, quasi erklären, das macht man so, das macht man so. Es ist völlig normal, dass ich erwarte, dass du dich von den und den Leuten fernhältst oder dass, ne, dass ich der wichtigste,
ja,
Mensch,
genau,
in deinem Leben bin. Es ist völlig normal, dass meine Bedürfnisse immer zuerst kommen müssen vor denen deiner Freunde und so. Also diese Wertung von, wie wichtig bin ich und wie wichtig sind deine alten Leute, deine Freunde, deine Familie, das konnte der mir halt alles erzählen. Und auch, dass das normal ist, dass ich mich halt so auf ihn einschießen muss und so. Und das habe ich ihm halt auch geglaubt, weil ich hatte ja keine Erfahrung. Ich hatte nicht genug Selbstbewusstsein zu sagen, das fühlt sich aber scheiße an, ich will das nicht. Sondern ich bin dann halt da mitgegangen, habe mich halt leiten lassen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, das ist ja alles Schwachsinn. So.
Das habe ich leider erst sehr spät erkannt.
Ja.
Mit genügend Abstand bin ich mir sicher, dass auch ich meinen Teil dazu beigetragen,
sure,
habe.
Also ja. Das wollen wir immer eh.
Aber ich habe es schon irgendwie auch als Befreiung empfunden, mhm, irgendwann. Es hat mich sehr verunsichert, als ich mich bewusst dafür entschieden habe. Es deutete sich auch tatsächlich für uns beide so an, ne? Wir haben uns schon mal getrennt, 2014 war es, da haben wir uns getrennt und ein halbes Jahr später ist er dann wieder eingezogen. Aber es hätte dabei bleiben sollen, dass die Beziehung beendet, mhm, war. Weil das, was wir danach erlebt,
ja,
haben,
das, noch mal
das hätten wir auch
ist.
Als das hätten wir auch als Freunde erleben können.
Ja.
Und das meine ich tatsächlich ehrlich.
Ja.
Ne? Also das ist keine Floske, so wir können ja Freunde bleiben, sondern ich spüre auch immer noch, dass ich und erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich an ihn denke, mhm, und mich frage, Mensch, wie geht's ihm so? Und das ohne Wertung, mhm, weißt du? Ohne negativen, mhm, Groll und all diesen Emotionen, die nach so einer Trennung ja teilweise echt hochkochen, wenn, mhm, man sich verspricht, wie wir es getan haben, dass wir uns im Respekt trennen, mhm, dann aber trotzdem irgendwie so ein
Schlammschlacht
hinter den Kulissen Schlammschlacht stattgefunden,
ja,
hat. Ja. Ich bin froh, dass das vorbei ist und ich glaube, er,
ja,
auch. 3 Jahre hat es gedauert, die Scheidung. Also voll durchgezogen.
Ja, meine war schneller, aber ja, I know what you mean. Ich habe einen Punkt und ich habe mir jetzt gerade aufgefallen, ich habe echt Schwierigkeiten, den zeitlich einzuordnen hier. Deine erste Therapie, der erste Burnout, die ersten Depressionen, wann war das? Wie alt warst du da?
Ah, das war 2009. 2009 wurde dann, also da war ich schon in Therapie mindestens 2 Jahre.
Das heißt, 2007 hast du mit Therapie angefangen. Warst du da noch zu Hause oder warst du da schon in der Welt?
Nee, ich war da schon in der Welt. 2004 im August hatte ich meinen Ex kennengelernt und da haben wir schon zusammengelebt. Und da muss ich auch sagen, das hätte ich mich nicht getraut, wenn er nicht gewesen wäre. Ne? Also er konnte die Dinge immer so aussprechen, wie er sie empfunden hat und wie sie so waren. Und da hatte er tatsächlich auch recht mit. Und da bin ich dann zur Therapie gegangen, weil einfach viel zu viel in meinem Leben passiert ist, als dass ich das hätte alleine geschafft zu überstehen.
Ja. Magst du kurz erklären, was Burnout ist tatsächlich für Leute? Ich glaube, es ist für viele Leute einfach ein Trendbegriff, mit dem sie nicht so viel anfangen können.
Ja, das hat tatsächlich viele Gesichter, ne? So es entwickelt sich oder entsteht anders und unterschiedlich, je nachdem, wie es dir geht und was du so erlebt hast. Bei mir war der Burnout so, dass es einen Moment gab, wo ich im Büro saß, auf der Arbeit, mit einer Kundin telefonierte und mich irgendwas getriggert hat. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, was es war. Ich brach in Tränen aus, ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich war wie versteinert und es ging gar nichts mehr. Nichts mehr. Dann wurde mir das Headset abgenommen und man hat dann mit der Kundin weitergesprochen, während man mich mit dem Stuhl weggeschoben hat. Und es war echt, ich
was
bin
ist
froh,
das denn für eine Szene?
Ja, total, total krass. Aber eine Freundin von mir hat das eben, die war meine Arbeitskollegin zum Glück. Die hat das erkannt, was da passierte und hat mich dann da rausgeschoben.
Die hatte Erfahrung damit? Kannte sich ein bisschen
aus? Ich weiß es nicht, aber sie hat gemerkt, dass es ihrem Freund nicht gut geht und hat sich um mich gekümmert. Da bin ich sehr glücklich drum, dass sie da war. Und danach hat nichts mehr funktioniert. Ich konnte nicht mehr einkaufen gehen. Ich war überfordert mit dem Gedanken, das Haus verlassen zu müssen. Ich habe die Vorhänge, wir haben in Dunkelheit gelebt. Die Vorhänge waren immer zu. Wenn das Telefon geklingelt hat, bin ich nicht rangegangen, sondern habe die Leute auf den AB sprechen lassen. Irgendwann habe ich auch den ausgeschaltet. Und es funktionierte gar nichts mehr. Überhaupt nicht. Also von einer Panikattacke in die nächste und so richtig harte Depressionen, dass ich mir manchmal gewünscht hätte, dass das alles nicht da ist oder dass ich nicht mehr da bin und dann ich kein Problem mehr für andere bin und für mich.
Also, gab es da jemals Versuche deinerseits? Hast du es jemals versucht, irgendwie dem Ganzen ein Ende zu setzen oder hast du? Hast du?
Ja. Okay. Und einmal war tatsächlich, während ich mich von meinem Partner getrennt hatte, von meinem Ex, das war ganz schlimm. Und ich steckte mittendrin. Hab dann meinen Kater gesehen und seine Schwester, die beiden guckten mich dann an und wenn die nicht gewesen wären, weiß ich nicht, was passiert wäre, aber ich habe die gesehen und habe gedacht, scheiße, wenn ich euch jetzt auch noch allein lasse, wie kacke ist das denn? Und die Fellnasen haben mir dann das Leben gerettet. Ich bin tatsächlich, ich hab mich wieder angezogen, bin losgerannt, wie in einem, ich kann mich an nichts mehr erinnern, nur dass ich gelaufen bin zur Praxis und dann ein Akutgespräch hatte. Ich bin dann zu dem Zeitpunkt nicht in der Klinik gelandet. Ich war da vorher schon durch meine Kur, die ich, durch meine Therapie, die ich gemacht habe, da war dann ein Klinikaufenthalt für eine psychosomatische Kur. Das habe ich gemacht, das war sehr gut. Also bin ich sehr froh, dass ich hatte da sehr Angst vor, aber es war super, weil vor allem die Mitpatienten, die Gespräche mit denen, haben mir am meisten
geholfen. Das sagen ja ganz viele, dass Gruppe am meisten hilft, oder?
Ich bin nicht alleine. Es gibt Menschen, die genau verstehen, wie ich mich fühle, die das gar nicht in Frage stellen, ob das, was ich sage, stimmt. Und das hat dann quasi dazu geführt, dass ich, also die Katzen, dass ich das nicht gemacht habe, aber ja, diese Gedanken hatte ich oft. Das war eine sehr scheiß, beschissene, dunkle Zeit. Und sich dann immer wieder bewusst zu machen, mein Gott, hör diesen Gedanken nicht immer zu oder schenk dem keinen Glauben. Weil du, das habe ich irgendwann auch gelernt, das, was du gerade fühlst, ist nicht immer real. das stimmt nicht immer, was dir dein Kopf da erzählt, ne? Und das habe ich zum Glück mit einer sehr guten Therapeutin, die mich sehr an meine damalige Lehrerin erinnert hat, was mein Glück war.
Die positive, nicht die Arschkuh.
Die positive, genau. Das war super. Ja. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Es gab mal so einen Beitrag bei RTL, da wurde ich mal ein halbes Jahr begleitet von denen. Und die haben mich dann auch mal gefilmt, hier so am Strand und bei Sonnenaufgang. Und dachte ich, boah, wie dramatisch, ne? Und ich wollte dann nie über meine Probleme sprechen, sondern ich wollte, dass das ein positiver Beitrag wird. Und als die Kamera ausgeschaltet, weil ich habe das auch geäußert, ne? Dann war die Kamera aus und dann haben sie sich mit mir unterhalten. Das Mikro lief aber noch.
Nicht dein Ernst.
Und dann hast du mich gesehen, wie ich da am Strand spazier gehe beim Sonnenaufgang und ich
Nein.
von meinen Depressionen erzähle und
Liebe Freunde von RTL, so nicht. Wir haben schon in der Folge mit Jazzy, Marlene von Tic-Tac-Toe, haben wir schon schlimme Sachen erfahren, die ihr gemacht habt. Das geht so nicht. Danke.
Ich muss dir aber sagen, dass das Feedback, was kam, so krass war. Es haben mir so viele Menschen geschrieben, die sich bedankt haben, dass ich so offen darüber so offen darüber gesprochen habe.
Danke für deinen Mut und deine Offenheit. Ja, ja, fuck you.
Und das war tatsächlich so ein Punkt, wo ich dachte, vielleicht ist es wichtig, das auszusprechen. Du hast das ja auch so offen getan, auch mit Charlotte, dass ich auch dachte, okay, mach das, das ist richtig. Du hast Reichweite und nicht nur Reichweite, sondern damit auch Verantwortung. Und wenn man mit dem Teilen dieser Erfahrung dazu beiträgt, dass es andere Menschen leichter haben, wie es dann auch war, als die erste E-Mail kam, hey, ich habe mich dank dir übrigens getraut, mich zu outen. Und dann ist das ein Gefühl, was ich so in meinem Leben noch nie hatte und wofür ich sehr dankbar bin.
Es ist tatsächlich, also es ist, ich bin, also ich, ne, ich hab, bin, wie sage ich denn das jetzt? Ich bin kein Mensch, der auf sein Leben guckt und sich denkt, oh mein Gott, habe ich ein geiles Leben gehabt und was muss ich stolz auf mich sein, so ist es nicht. Ist auch schon ganz schön viel dabei, wo ich denke, oh mein Gott, das hätten wir auch anders machen können. Aber ich muss wirklich sagen, worauf ich uneingeschränkt stolz bin, ist genau das, dass ich weiß, ich habe einfach durch das Feedback, das ich bekomme von Menschen, ich habe eine Handvoll Leuten oder vielleicht auch zwei, drei Hände voll, tatsächlich geholfen, ihr Leben besser leben zu können und Schritte zu gehen, die ihnen helfen, ein besseres Leben zu führen. Und if that's all I've ever done, wenn das alles ist, was ich je erreicht werde in diesem Leben, ist es schon eine geile Sache gewesen.
So. Absolut, absolut.
Und da bin ich verdammt nochmal stolz drauf.
Ich fand es so krass, da so Zuspruch zu bekommen, obwohl ich selbst gar nicht mich da noch gar nicht so stark gefühlt habe, ne? Weil ich habe es nicht bewusst getan. Das war schon echt echt krass, weil die Scheiße, die da, also ich habe ja durch meine Sexualität, dass ich mich irgendwann getraut habe, das auch öffentlich zu sagen, bevor ich im Internet gestartet bin und da irgendwie bekannt wurde, habe ich halt eigentlich nur Ablehnungen öffentlich erfahren. Also egal, ob es in der Innenstadt war, wenn mein Partner und ich Hand in Hand gegangen sind, dass ich angespuckt wurde oder ich wurde sogar getreten.
Wir haben ja noch den Vorfall während der Friseurausbildung.
Was passiert? Ja, genau, wo ich von der Arbeit nach Hause komme.
Genau.
Damals noch bei Mama gewohnt und dann nach Hause gekommen und dann am Supermarkt.
Da warst du schon vorbei, geoutet,
in der,
ne,
Dunkelheit. Ja, genau. Und das war halt so, dass ich immer sehr lange noch im Salon blieb und das ganz toll fand, weil mein Chef selbst in einer Beziehung mit einem Mann, also auch verheiratet war und ist, und das fand ich irgendwie toll. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Das war so ein zweites Zuhause irgendwie.
Ja,
ne?
Da konnte es dort schwul sein.
Total, ja. Genau. Und wenn ich gefragt wurde, bist du schwul? Und ich gesagt, ich glaube, ich bin bi. Dann ist das, da haben die mich dann immer angeguckt und haben gesagt, das ist vollkommen in Ordnung. Auch das ist okay, aber sie wussten eben, dass das mein Weg war, bis ich mich immer getraut habe, das Ganze auszusprechen. Und als ich das dann tat, gab es dann ein großes Surprise. Da bin ich dann den einen Abend nach Hause und am Supermarkt vorbei in der Dunkelheit und es stand ein Nazi, ich spreche es einfach aus,
ja, bitte. Ist,
mit seinen Kumpels und man kannte sich. Es war immer in Ordnung, man hat sich nichts zu sagen gehabt und dann gab es aber tatsächlich, dass ich angesprochen wurde und ich dachte, scheiße, was machst du denn jetzt? Wie kommst du aus der Nummer raus? Du antwortest einfach gar nicht. Du sagst gar nichts mehr. Und das gab dann Provokationen. Und
der
dann
hat dich quasi vor den anderen auch geoutet in dem Moment, ne? Der
ja,
hat
ja,
quasi
total.
Gesagt, genau. Stimmt es, dass du schwul bist oder was wahrscheinlich? Irgendwie so.
Ja, er hat es angesprochen und dann dachte ich so, oh scheiße. Und er hat dann aber vor seinen Kumpels, obwohl er mich erkannte, dann da den Macker gemacht. Und dann gab's dann Rangeleien und ich wurde geschubst und getreten. Und dann dachte ich, scheiße, du musst hier weg, du musst hier weg, du musst hier weg. Da habe ich das erste Mal Todesangst gehabt. So richtig, richtig krass. Und dann klingelte mein Handy und ich zog mein Handy sofort aus der Tasche und bin dann dran, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe, und sah in dem Moment von vorne Autolicht, was näher kam. Und hab dann gesagt, meine Mama war dran und wollte einfach nur wissen, ob ich angekommen bin und auf dem Weg von der Bushaltestelle nach Hause bin. Und ich hab dann irgendwie gesagt, ja, ich kann dein Licht schon sehen, cool, dann kannst du mich ja direkt mitnehmen.
In der Hoffnung, dass die Typen denken, okay, hier ist jetzt Schluss.
Genau, und das war's dann tatsächlich auch. Dann gab's noch einen dumpfen Schlag auf den Rücken und das war aber leider kein Schlag, sondern so kurzer Schraubendreher, der dann in meinem Rücken landete. Und da war vorbei. Da habe ich mich nicht mehr draußen aufgehalten, nur noch tatsächlich, um zur Arbeit zu kommen und hab in diesem
Schritt zurück,
Ort.
Schritt zurück. Du hast momentan noch einen Schraubenzieher im Rücken stecken, einen Schraubendreher, wie ihr Fachmänner sagt. What the fuck? Was ist dann passiert? Du hast das Ding im Rücken, sind die weggerannt?
Ja, ich habe es nicht realisiert. Also er wurde nicht drin stecken gelassen, sondern lag dann auf dem Boden und ich habe es erst überhaupt nicht geschnallt, sondern hatte nur diesen dumpfen Schlag, kein Schmerz, nur Hitze. Also mir war total heiß und ich war total auf
Adrenalin
ja. Und die sind abgehauen, der Wagen fuhr an mir vorbei und ich habe nur gedacht, Alter, was war das jetzt? Ne? Was ist hier passiert? Und hab dann eben dieses warme Gefühl gespürt, was an meinem Rücken runterlief. Und dann wusste ich, oh scheiße. Und hab dann geguckt und gefasst und mich gedreht und sah dann eben den Schraubendreher, der da auf dem Boden lag. Und das war dann tatsächlich deren Waffe. Aber
ich meine, also in meiner Welt ist sowas versuchter Totschlag oder so. Also ich meine, das ist ja ein massiver krimineller Akt, jemandem was in den Körper zu stecken. Angezeigt hast du es aber nicht. Tell me why. Das verstehe ich nicht.
Ja, Angst. Angst, dass wenn ich das tue, dass die Konsequenzen für mich dann höher sind, größer sind und ich dann darüber sprechen muss. Das war für mich ja so eine Art Strafe, weil ich bin ja schwul. Und wenn ich da jetzt öffentlich drüber spreche, dann hatte ich das Gefühl, würde ich mich selbst entwürdigen. Mhm. Es fühlte sich schon scheiße genug an und es war kacke, mit diesen Gedanken da zurechtkommen zu müssen, aber ich habe es halt für mich behalten. War aus heutiger Sicht ein Fehler, würde ich nie wieder tun, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich eher geschämt dafür, dass mir das passiert ist. Das ist eine der Stationen, wo ich so gedacht habe.
Ich hatte ich bin ja auch viermal trätiert worden bei uns zu Hause und also in dem Ort von anderen Leuten. Und ich erinnere das im Nachhinein so, also ich habe meiner Mutter und ihrem Freund anvertraut, die hat das aber nicht so interessiert. Aber ich habe das auch nie irgendwie, also Lehrer wussten das auch, die haben aber nichts gemacht. Also ja, es wussten schon ein paar Leute, die nichts gemacht haben. Aber die Vorstellung, das bei der Polizei anzuzeigen oder das jetzt irgendwie in Kreise zu geben, das Leuten zu erzählen, wo ich wüsste, es würde was passieren, hat mich auch mit wahnsinnig viel Angst erfüllt, weil ich immer Schiss hatte, dass es schlimmer wird. Also was machen die, weil die ja offensichtlich, für mich hatten die keine Angst vor irgendwas. Die kennen offensichtlich keine Grenzen. Das, was mir beigebracht worden ist, was man alles nicht tut, tun die alles trotzdem. Also konnte ich nicht abschätzen, wie weit die noch gehen würden. Das war so meine Angst auch. Also wenn ich jetzt sage, die greifen mich immer an, die treten mich, die schlagen mich, die spucken mich an. Der nächste Schritt ist, dass sie mich umbringen oder dass sie meine Familie umbringen oder so. Also irrationales Zeug. Fühlt
sich vertraut an, was du sagst. Ja, so irrational ist es in dem Moment aber leider nicht. Es fühlt sich da sehr real an, ne?
Yes. Hast du die danach nochmal gesehen? Ja, die wohnen ja da, oder nicht?
Ja, also ihn ja, aber die anderen irgendwie kaum noch, weil ich mich ja sehr zurückgezogen habe und andere Wege versucht habe, um da zur Arbeit zu kommen. Dass mich deine Nachbarin immer mit in die Innenstadt genommen hat, zum Beispiel.
Okay.
Und mein Chef das auch wusste und mich dann auch mal, der hat mich dann auch mal mitgenommen, weil der wohnte nicht weit entfernt. Also es ist mir danach nie wieder passiert. Ich bin denen in so einer Situation nicht mehr begegnet.
Und das war vor dem quasi Zusammenbruch, vor dem Burnout, vor der großen Depression und all dem. Okay.
Genau.
Und dann kam psychosomatische Klinik, richtig? Mhm. Dann kam all das. Und dann bist du da raus, quasi aber auch gestärkt. Ne, du hast jetzt...
Als Frührentner?
Als Frührentner tatsächlich, okay.
Ich wurde als Frührentner entlassen und hatte ja davor meinen Blog so ein bisschen gestartet und im Internet mich übers Wohnen und Dekorieren unterhalten, weil ich habe so eine wahnsinnig wohnsinnige Mutter, die am liebsten jedes Jahr die komplette Bude umgestaltet hätte.
Ich auch.
Und ich liebe sie dafür. Und da entwickelte sich dann irgendwann so eine Followerschaft und den Klinikaufenthalt habe ich tatsächlich gemacht, während es bei mir gerade startete im Internet, ne? Und habe das alles geheim gehalten und gesagt, ich hatte Rückenprobleme, weil ich hatte Angst, dass die Leute denken, ich bin bekloppt. Ne? Ich hatte ja selber Angst davor, bekloppt zu sein. Und heute denke ich, wie gut, dass ich es bin. Weil ich glaube, ich hätte vieles sonst so nicht erlebt, ne?
Nee, und
ja, die habe ich dann gemacht und bin dann da raus als Frührentner. Und auf einmal, weil dieser ganze Druck, du musst jetzt gesund werden, weil das System, die Gesellschaft und so wie das Leben nun mal läuft, das so von dir erwartet, ne? Aber das passierte dann nicht. Mhm. Ich war auf einmal frei und habe dann gedacht, okay, fühlt sich scheiße an, so jung als Frührentner da irgendwie durchs Leben gehen zu müssen. Hab dann aber weitergemacht mit meinem YouTube-Kanal und das wurde immer erfolgreicher, so dass ich meine Rentenbezüge jeden Monat zurückgezahlt habe und irgendwann auf die Rente verzichtet habe. Und die haben gesagt, sie möchten was? Ich sage, ja, ich würde gern darauf verzichten. Wie funktioniert denn das jetzt? Ja, den Fall hatten wir noch nicht. Das müssen wir erstmal besprechen. Und ich war mega stolz, weil hey, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft mit etwas, was ich total liebe und sich nicht wie Arbeit anfühlt, meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ne? Wie cool ist das bitte? Oh, und dann startete das so richtig durch.
Das, was man heute unter Influencer kennt, waren damals Blogger, ne? Also YouTuber, Blogger.
Das damals nannte man das auf YouTube sogar noch Gurus. Da gab es die Make-up-Gurus.
Die Make-up-Gurus gibt's heute noch.
Ja, und dann wurde daraus dann ein Wohnguru.
Okay.
Und ich habe dann eben unter dem Namen Wohnprinz dann so meine Leidenschaft geteilt. Und ich fand das immer voll strange, weißt du, jemand, der in keinem seiner Videos von der Freundin spricht, der Kylie Minogue vergöttert, der irgendwie nur über Dekoration berichtet, dass man den noch fragt, sag mal, bist du eigentlich schwul, ist, als würde man den Weihnachtsmann fragen, sind Sie eigentlich der Weihnachtsmann?
Oder mich fragt, ob ich gerne esse. Yes, hi.
Und das war so krass, ne? Und ich habe das total genossen, weil ich da, das war so meine Welt, die ich mir da erschaffen habe. Ich habe zu Hause in meiner Safe Zone vor der Kamera gesessen, habe in die Kamera gequatscht und alle fanden es toll, ich fand's toll und war einfach auf einem Weg, der sich genau so, wie er war, richtig angefühlt hat.
So, dann hast du also mit dem Bloggen angefangen, auch schnell Geld zu verdienen, konntest deine Rente ablehnen, was ja mega ist. Und dann ging das, glaube ich, relativ schnell Knall auf Fall. Ich erinnere Sonja Kraus, ich erinnere natürlich Charlotte, ich erinnere, was erinnere ich denn noch? QVC warst du auch, du warst ja überall irgendwie eine Zeit lang. Ne?
Ja, das war total abgefahren. Das war eigentlich immer mein Ziel. Ich habe auch als Kind immer gesagt, wenn ich groß bin, arbeite ich beim Fernsehen. Ich fand das irgendwie immer toll. Und meine Lehrerin hatte das dann auch bei der Abschlussfahrt, hat sie mich gefragt, ja und? Weißt du denn schon, was du machst? Ich so, ja, ich werde auf jeden Fall beim Fernsehen landen. Sagt sie, das wirst du. So ganz selbstverständlich, es war voll gut, als hätten wir so einen Pakt geschlossen. Ne? Ja, und das war dann auch so, dass ich durch YouTube, dass ich mich da gezeigt habe, was ich so mache und wer ich bin. Und dann klingelte Sat.1 irgendwann tatsächlich an und meinte, hey, du und Sonja Kraus, ihr sollt eine neue Einrichtungsshow bekommen. Damals Arbeitstitel Das perfekte Zimmer, als Pendant zum perfekten Dinner und das war voll krass. Ich saß auf einmal neben dieser blonden, wilden Frau, die total genial mich begrüßt hat.
Eine Cis-Drag-Queen, ich liebe sie.
Sie ist echt der Hammer und sie meinte dann auch zu mir, du hattest gestern das Moderatorentraining, ne? Ja, das war, glaube ich, der Moderationstrainer von Inka Bause damals.
Okay.
Und dann sagt sie zu mir, vergiss den Scheiß. Sei einfach du, deshalb haben sie dich gebucht.
Ja.
Und da dachte ich so, okay, cool.
Hast du dich dann gehalten?
an das, was man mir beigebracht
hat. Was sie dir gesagt hat?
Was sie mir gesagt hat, ja klar. Ja. Das war auch, das war irgendwie total cool. Und sie meinte dann auch, mein Gott, das fühlt sich mit dir so an, als hätten wir das schon ewig gemacht. Und das ging dann in die Marktforschung, ist da zweimal positiv auch rausgegangen, aber der Sender hat sich damals für Scripted Reality weiterhin entschieden, weil sicheres Pferd und das lief ganz gut. Und für mich natürlich eine mega
günstiger
Enttäuschung.
Günstiger auch wahrscheinlich, ne?
Ja. Also, ich war vorher halt auch schon in etlichen Servicebeiträgen zu sehen bei den Öffentlich-Rechtlichen und habe da auch schon viel gemacht. Und ich dachte so, wow, jetzt privat, Sat.1, Familiensender, das gefällt mir. Und das war echt ein krasser Rückschlag, als dann der Anruf kam, nee, wir wollen es doch nicht machen. Dann war ich aber auf einmal wieder frei, konnte andere Dinge machen und dann hat meine damalige Managerin mich bei QVC untergebracht.
QVC ist ja echt ein, also ich habe mein Casting da gemacht und da kam es mir sehr sektig vor, also es ist ja ne, sehr aus Amerika dirigiert und
spürt
die
man,
Regeln,
ne?
Die man auch beim Casting befolgen muss, worauf geachtet wird, wie miteinander umgegangen wird, die, auch wenn du Kritik bekommst, wie die formuliert wird und so, ist alles ultra-amerikanisch.
Ja.
Und ich fand es unangenehm und habe den Job auch nicht bekommen, wo jetzt ich im Nachhinein echt froh drum bin. Und dann war ich ja Jahre später mit Barbara Becker da, weil die bei QVC eine Kollektion hatte und wir haben dann immer das Tagesangebot gehabt. Da machst du abends um, ich glaube 23 Uhr, machst du das letzte Live-Segment für 50 Minuten. Das wird dann die ganze Nacht wiederholt. Und morgens um 5 gehst du wieder auf Sendung. Das heißt, wir haben zwischendrin, also um 12 fällt die Klappe, bist du raus, dann musst du erstmal ins Hotel, dann isst du noch irgendwas Kleines, weil du den ganzen Abend da warst, dann gehst du ins Bett. Das heißt, du bist wahrscheinlich um 1, pennst du, wenn du Glück hast. Und da wir um 5 wieder live sein mussten, hatten wir 2 Stunden Vorlaufzeit für Haare und Make-up. Das heißt, ja, gehst um 1 ins Bett, stehst um 3 wieder auf.
Ja.
So. Und dann hast du aber den ganzen Tag Live-Shows, den ganzen Tag. Also immer wieder eine halbe Stunde hier, eine Stunde da, in so 1 Stunden Abständen kannst du zwischendrin auch nicht pennen. Das ist mörderanstrengend. Die Leute machen sich keine Vorstellung, wie krass das ist. Und ich bin ja hinter der Kamera.
Ja.
Also vor der Kamera ist ja nochmal 10-mal krasser. Unfassbar, was diese Leute können, müssen und leisten müssen. Ich meine, das ist nicht meine Art von Entertainment. Ich finde es Banane. Aber die Anforderungen sind heftig.
Ich wurde 6 Monate.
Wie war das für dich?
Also ich bin in das Casting gegangen und habe mich da sehr wohl gefühlt, weil ich das Produkt, was ich dabei hatte, eine Duftkerze. Ich bin ja ein absoluter Raumduft-Fan und mittlerweile auch Berater, was das angeht, ne? Und hatte eine Duftkerze dabei, die ich in- und auswendig kannte. Nicht nur das Produkt selbst, sondern die Geschichte des Unternehmens und konnte mich damit identifizieren, weil es mich begeisterte. Also war das Casting für mich schon eine krasse Drucksituation. Aber ich habe das geschafft und während des Castings hat man dem Management schon Bescheid gegeben, ja, den Jungen, den nehmen wir. Und ich erinnere mich, dass es damals mit Harald Glückler da vorbeiging und man ein neues männliches Gesicht wollte und das war dann ich als einer der jüngsten Experten bei QVC. Da bist du ja wie eine Kommode und in jeder Schublade ist Produktwissen und die Moderatorinnen und Moderatoren, die öffnen dann die Schubladen. Ich weiß dann genau, bei welchem Punkt ich welche Schublade mit welcher Information öffne und wurde da auch echt gut vorbereitet. Die Schule, die ich da gemacht habe, also ein halbes Jahr hat es gedauert, bis ich dann auf Sendungen ging. Das war schon krass. Also ich bin tatsächlich dafür sehr dankbar, aber es ist, wie du sagst, richtig, richtig, richtig heftig. Ich kann mich noch an meine erste Show erinnern, ich war so aufgeregt, dass mir kotzübel wurde und ich während der Live-Sendung überlegte, in welches Gefäß. Und ich guckte mich um und man sieht das auch, wenn man diese Aufzeichnung sieht, dass ich gucke, Mensch, ist hier irgendwo in der Requisite, in der Deko.
Oh Gott.
Es passierte nicht, aber das war schon echt echt heftig. Ich habe mich dann von Sendung zu Sendung getingelt, durfte viel Weihnachtsdeko machen. Später bekam ich eine eigene Bettwäsche aus Baumwolle und wirklich toll gewesen. Aber ich merkte eben auch, dass ich scheinbar in diesem Business nicht lange sein könnte, weil eine Freundin meinte auch mal zu mir, die auch aus der Branche kommt, 2 Jahre kannst du es machen und danach solltest du gehen, wenn du danach in den Medien noch was anderes machen willst, ne? Sonst bleibst du da. Wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht gewesen, wirtschaftlich zu bleiben, aber gesundheitlich war es nicht gut. Ich bin richtig krank geworden und so krank, dass ich Entzündungen hatte, wo mein Hausarzt schon gar nicht mehr wusste, was er noch machen sollte, außer am Ende einen HIV-Test und weil er mega überfordert war mit der Situation. Und es war tatsächlich psychosomatisch. Als ich dann da raus bin bei QVC, dauerte das zwar noch, aber ich war dann auf einmal wieder gesund.
Verrückt. Also doch auch ganz schön toxisch am Ende.
Ja, absolut. Ist kein Business, was ich jemandem empfehlen würde, der nicht mega ein dickes Fell hat und mega
mit allen Wassern gewaschen ist.
Mit allen Wassern gewaschen ist, ja.
Ja, da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen.
Nein,
aber
bitte nicht.
Ja. I see.
Ja, und dann endete auch das. Und zu dem Zeitpunkt war halt auch die Beziehung schon keine Beziehung mehr, schon lange nicht mehr.
Und dann hast du im Livestream, hast du die große Liebe deines Lebens kennengelernt, ist das richtig?
Ich war auf Instagram.
Klingt so absurd. Ich war auf Instagram.
Das ist so ein Disney-Märchen, aber es ist tatsächlich so passiert. Mein Ex schlafend im Nebenzimmer. Es war die Walpurgisnacht 2018. Ich war live auf Instagram, es schauten mir ein paar hundert Leute zu. Und bis dato kannte ich ihn persönlich noch nicht, aber Online-Freund, der live, The Vintagerian, ein schwuler Time-Traveler, ganz, ganz toll.
Time-Traveler?
Ja, er lebt nicht im Hier und Jetzt, sondern in der Vergangenheit. Und so kleidet er sich, so besucht er Orte. Und wenn du dieses Profil siehst, es ist so ästhetisch und so toll. Ich liebe es.
Das klingt aber auch so ein bisschen bemüht, oder? Also ich lebe in einer anderen Zeit und so, ist ja schon ein bisschen...
Es ist
eine große Produktion wahrscheinlich.
Es ist richtig toll. Ja, also sehr aufwendig.
Okay.
Und er war dann zu Gast auf einer Walpurgisnacht-Party und zu Gast bei mir im Stream. Alle sahen ihn, er sah toll aus, er hatte einen Blumenkranz im Haar. Und auf einmal dachte ich so, wo bist du da? Ich so, also sorry, aber in was für einem Swingerclub? Ich habe Bumsschuppen gesagt. So. Und er war total beleidigt und meinte so, nein, das ist hier echt seriös. Ich so, ja, erzähl, ne? Und dann haben wir dann weiter uns unterhalten und alle waren total angefixt von der Situation, weil es super lustig war. Und so ist es halt. Ich habe immer irgendwie mit Menschen Livestreams gemacht, mitten in der Nacht. Und alle fanden es irgendwie ganz spannend. Und naja, und dann kam auf einmal ins Bild ein Kobold, grüne, lange Ohren, total hübsch.
Und das war er?
Gemacht. Nein, es war eine Mitarbeiterin da, die ihm einen Cocktail übergab. Der blubberte und aus dem Qualm rauskam.
Okay.
Und ich habe dann gesagt, sorry, aber du verarscht uns hier doch alle. Du bist auf einem Swinger, du bist auf irgendeinem krassen Swinger-Event. Und dann hat es ihm gereicht, hat gesagt, so sorry, aber jetzt ist Schluss. Ich hole jetzt meinen besten Freund, dem gehört dieser Bumsschuppen. Und der wird dir jetzt erklären, was das hier ist. Und dann ging er zur Behindertentoilette, die auch mega düster war. Es hing nur eine in so einem Gitter Birne von der Decke und ich war fest davon überzeugt, das ist...
Hier ist die Nasszelle, hier passieren die schlimmen Sachen.
Ganz genau. Und den zog er dann da rein und auf einmal kam ein Mann ins Bild, blonde Haare, total tolles Lächeln und eine Ausstrahlung, die mich sofort in seinen Bann zog. Also ich war instant verknallt.
Wow.
Das habe ich noch nicht erlebt. Und es war so, ich habe so richtig, er kam ins Bild und es ertönte so ein...
Eine Harfe nur noch, im Hintergrund.
Genau, es fehlte nur noch, dass dieses la da 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 dieser Disney-Vorspann, ne?
Ja.
Und ich merkte, dass auch bei ihm was passierte, weil er voll am Stammeln und Stottern war und hat dann erzählt, dass das halt sein Baby ist, was er da macht, dass das ein großes, immersives Theater ist, eines der größten dieser Art in Europa und 200 Mitarbeiter und total krasse Fantasiewelt. Alles auf das Thema Grusel, ne? Und das war...
Und das muss man sich vorstellen wie so ein Haunted House, oder?
Ja, das war in einer riesengroßen, auf 6000 Quadratmetern, also es war kein Haus, sondern es war wirklich...
Jesus.
Es war eine alte Zeche in Bottrop.
Ja.
Die Waschkaue, wo sich die Männer damals drin waschen, also es war doch irgendwie auch was Schmutziges. Und da haben die sich dann halt drin gewaschen und naja, da hat er dann eben seine Welt drin aufgebaut. Seine Gruselwelt, die er damals erschaffen hat auf dem Dachboden der Familienvilla in Reisdorf bei Kiel.
Da müssen wir kurz mal drüber sprechen, weil Familienvilla ist jetzt in Anführungsstrichen, weil die haben da ja, eigentlich war das ein Ferienausflugsziel auch, so ein Restaurantbetrieb.
Die Villa Fernsicht war da echt Kult, genau.
Unten haben Papi und Mami Busladung von Touris mit Schlagergesang unterhalten. Also es ist eher so Musikantenstadel unten und Horrorbude oben drüber oder was?
Ja, das kannst du dir genauso vorstellen. Die Männer in der Familie haben irgendwie immer schon verrücktere Dinge gemacht. Einer seiner Vorfahren ist tatsächlich der Entdecker von Troja. Also die Männer, die sind da alle irgendwie total total krass. Und
wie der Entdecker von Troja.
Ja, ja, der hat den Schatz des Priamos entdeckt und Troja entdeckt.
Ach, ja, ja. Quatsch.
Ist eigentlich unter den Forschern und Archäologen sehr, sehr berühmt.
Na Mensch.
Und so war es dann, dass sich das wohl irgendwie auch von Generation zu Generation übertragen hat und in der Familie verbreitet.
Der Pioniergeist.
Mhm.
Okay.
Sein Papa hat da einen großen Vogelpark gemacht und ein Restaurant mit diesem Musikantenstadel. Die Eltern haben da zusammen gesungen und es war richtig heile Welt. Also richtig toll. Wenn ich die Bilder sehe, denke ich dann, wow, da hätte ich auch gerne meine Kindheit verbracht, ne?
Really? Im Musikantenstadel?
Ja, doch. Ich bin sehr, sehr, sehr musikalisch und okay. Alleine das Drumherum, weißt du, die Villa an einem Wald gelegen, ein Tal, ja, okay. Und alles ganz, 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 ganz krass. Bilderbuchmäßig. Und da haben sie dann irgendwann, er und seine Schwester, sich überlegt, wie können wir denn unsere Eltern hier supporten? Und haben sich dann, weil beide totale Show- und Filmfans sind, sich was überlegt, dass sie an Halloween doch einfach ein bisschen was Gruseliges machen können. Das gab's in Deutschland noch nicht so krass, ne? Und dann haben die einen riesengroßen Pappmaché-Kürbis gebastelt, der dann auf dem Vordach der Villa saß. Und oben auf dem Dachboden haben sie dann mit Brettern für 500 Euro damals ein kleines Labyrinth gebaut. Und da sind dann die Gäste durchs Labyrinth und haben danach dann unten gegessen im Restaurant. Da gab's dann Fledermaus, gebratene Fledermaus und so. Also sie, total fantasievoll, was sie da gemacht haben.
Sweet.
Und das ist explodiert. Also die haben Besucherzuwächse gehabt ohne Ende. Und
haben zum Schluss richtig mit Reisebussen da die Leute hingekarrt auch, ne?
Das Wohngebiet wurde abgesperrt, weil es so viele Menschen waren. Also die haben irgendwie zu Hochzeiten in diesem kleinen Ort schon um die 25.000 Gäste gehabt, ne?
Und Wahnsinn!
Da wurde dann das Wohngebiet abgesperrt und die sind dann mit Shuttlebussen von Baumarktparkplätzen dahin gebracht worden, die Gäste. Ne?
Wow.
Abgefahren. Ja, und das entwickelte sich so weit, dass er dann irgendwann in Bottrop damit gelandet ist und da eben auf Prosper Haniel, so hieß dieses Bergwerk, ne? Da dann eben auf diesem Gelände seine Fantasiewelt erschaffen hat, sein Phantasien, weil er als kleiner Junge ja die unendliche Geschichte heimlich mitgeguckt hat, während die Großeltern und Eltern das in der Villa sahen. Und das hat ihn sehr inspiriert.
Das ja, ist so sein Ding, ne? Die unendliche Geschichte.
Komplett, das zieht sich so durch sein Leben durch.
Und jetzt hat er seinen eigenen Bastian.
Und das hat er dann auch nach diesem Instagram-Livestream dann auch gesagt und hat er gesagt, boah, krass. Ich dachte immer, dass du so, du bist so der Mensch, von dem ich niemals dachte, dass ich mit dem eine Beziehung haben könnte. Also für mich war klar, ich habe dich gesehen und irgendwie hat sich das bei mir so eingespielt. Boah, krass, eigentlich mein Traumprinz, aber Beziehung wird es da wahrscheinlich nicht geben, weil mit solchen Männern sind immer die anderen zusammen.
Mhm.
Und ich dachte
und
so,
war ja in der Situation auch so. Ich meine, du hattest ja noch einen Freund, der ein Zimmer weiter schlief,
genau,
während du dich schockverliebt hast.
Das wusste er auch und wir haben danach sehr viel telefoniert.
Ja.
Erster Mal, zweiter Mal, dritter Mal. Und ich habe auch sehr schnell gesagt, ich werde niemals aus Lübeck wegziehen. Und dann haben wir gedacht, okay, wie können wir uns denn jetzt mal persönlich kennenlernen? Weil das schon sehr geknistert hat und wir Nächte um die Ohren geschlagen haben und unsere Freunde und Familie schon mitbekamen, dass wir übermüdet waren und sich alle gefragt haben, was ist da los? Ne? Dann haben wir uns verabredet am 3. Mai für den 20. War das der 20. Juli?
20. Juli steht bei mir.
Genau. Zur Party, 20er Jahre Party. Und
ich die er ausgerichtet hätte?
Genau,
oder?
Oben okay. In der Event-Location, die da auch war.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, ja, mache ich, finde ich cool. Ist eine gute Idee.
Das sind ja noch 4 Monate dazwischen. Warte, nee, Mai, Juni, Juli, 2. Okay.
Und das war der 3. Mai, wo wir das abgemacht haben. Und am 8. Mai war ich dann in Bottrop. Wir haben es nicht ausgehalten.
Ja.
Wir haben dann gesagt, okay, das geht nicht. Ich muss dich endlich mal umarmen können. Ich möchte wissen, ob ich dich riechen kann. Und was machen wir? Und dann haben wir uns verabredet, um ein Wochenende in einem Freizeitpark zu verbringen. Er hat das Hotel ausgesucht, witzigerweise. Das chinesische Hotel, das ist außer von China der größte Gebäudekomplex, der originalgetreu gebaut wurde. Von,
oh, wow.
Von Facharbeitern aus China, die dann Architekten, die hierher kamen, das dann alles aufgebaut haben und er hat da bei mir voll ins Schwarz getroffen, weil ich liebe diesen Stil einfach total.
Mhm.
Und dann haben wir ein Wochenende im Freizeitpark verbracht.
Okay.
Er griff dann so nach meiner Hand, so selbstverständlich, was ich alles nicht mehr kannte, weil In der vorigen Beziehung wurde nicht mehr Händchen gehalten. Es gab eine Kissenmauer zwischen uns im Bett. Bitte nicht nachts berühren beim Schlafen. Meine Hand wurde, wenn ich seine Hand mal greifen wollte, als, wenn man merkt, die Hand des Todes bezeichnet. Also ich war weit weg von all dem Händchen halten und körperliche Nähe zeigen in der Öffentlichkeit.
Weil das auch ein Sicherheitsproblem für dich war, ne? Also ein Gefühl von, uns passiert hier was, wir werden, du hast ja gesagt, angeschlagen, angespuckt worden und so.
Ganz genau. Wenn ich das mache, dann bin ich Zielscheibe. Und er hat das, ist ja fast 2 Meter groß und ich bin ja so ein kleiner Zwerg, ne?
Ein neues Gefühl von Sicherheit.
Ja, er hat meine Hand gegriffen und im ersten Moment war es schlimm. Weil ich dachte, jetzt sind es nur noch Minuten, bis es losgeht mit dem blöden Kommentaren und so. Aber es passierte nicht. Und ich fühlte mich voll toll und war total geflasht von ihm, mit was für einer Selbstverständlichkeit er meine Hand gegriffen hat, mich in den Arm genommen hat, mich geküsst hat. Und ich dachte so, wow, was ist das hier, was erlebe ich hier gerade? Ach, die beiden Nächte, die wir da verbracht haben, haben wir nackt im Bett gelegen und es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert, außer, dass wir uns beide Nächte lang durch Geschichten aus unserem Leben erzählt haben, witzige Geschichten, und wir haben nur gelacht.
Warum wart ihr nackt, wenn ihr nicht miteinander, also, dass jeder mal sehen kann, was er da, was sich einlässt?
Es war einfach so, wir liegen nackt im Bett. Also tatsächlich so nackt schlafen, fertig.
Okay.
Hat kein Ziel gehabt, sondern einfach, wurde einfach so gemacht. Okay. Ich wusste von Bildern, wie er nackt aussieht, er wusste das von mir.
Achso, ihr habt vorher schon.
Natürlich. Man will ja nicht die Katze im Sack, mein Quatsch. Und so lagen wir dann da wirklich...
Es klang kurz so romantisch und innocent, aber no.
Wir haben dann da so gelegen und wirklich Nächte durchgelacht und es tat so gut.
Ja.
Und dann war dann der letzte Abend im Freizeitpark und wir sind dann durch diesen chinesischen Bereich gelaufen. Der Bambus raschelte, die Lampignons wackelten im Wind und es war so schön. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, du musst jetzt diese Frage stellen. Und dann habe ich gesagt, du Holger, was machen wir eigentlich, wenn wir uns verlieben? Eigentlich war das da schon längst passiert, ne?
Wollte ich gerade sagen.
Und dann griff er meine Hände, guckte von oben wirklich runter zu mir mit seinen tollen blauen Augen und hat dann so einfühlsam und so selbstbewusst gesagt, dann behalte ich dich, dann lasse ich dich nie wieder gehen. Und da war so, wow, er küsste mich dann und mein Fuß flippte nach hinten weg und ich dachte so, er ist es.
Nicht der Fußflip.
Doch, er war da und ding. Und dann wusste ich genau, oh mein Gott, wenn du jetzt zurückfährst.
Das ist ich meine, so wie du es gerade beschrieben hast, nach eurem ersten Ding, ihr habt ständig telefoniert, ihr habt ständig miteinander geredet, getextet, lalala, Nacktfotos ausgetauscht offensichtlich. Dein damaliger Freund muss doch mitbekommen haben, dass da irgendwas ist und auch, dass du jetzt das Wochenende wegfährst. Gab es da kein Misstrauen oder war dir das einfach wurscht?
Er war
oder?
Mega supportend.
Von Anfang an?
Von Anfang an hat er das gesagt. Mach das, fahr dahin, hab eine tolle Zeit. Ich möchte, dass du glücklich bist. Bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar dafür. Mhm. Ich habe das auch immer alles geglaubt, bis ich irgendwann mal mit Live und Holger abends Glückskeksrunde gemacht habe. Die waren einfach da, weil wir hatten was bestellt. Mhm. Und es waren waren Glückskekse dabei. Und ich öffnete den Glückskeks, in dem stand: Wenn jemand nicht um dich kämpft, hat er nur darauf gewartet, dass du gehst. Und in mir kam ein Tada.
Ja, also ich glaube, es gibt auch Leute, die tatsächlich so reif sind und weit sind, dass sie irgendwie auch sehen können, okay,
es hat keinen Sinn mehr. Aber das war er nicht, weil Freunde und Familie mir berichteten, wie schlecht es ihm ging. Und das, das, was er mir gesagt hat, das galt nur dazu, um mich in keinem schlechten Gefühl zu lassen. Ne? Und ja, ist schon krass. Also ich bin da sehr dankbar, dass er das so gemacht hat.
Ja,
ausgerechnet. Ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist. Hätte auch ganz anders kommen können.
Ja.
Und ich habe dann auch mit ihm gesprochen und gesagt, Mensch, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier wegfahre, dass das nicht richtig ist. Ich möchte gerne noch bleiben. Und er hat gesagt, bleib so lange du möchtest. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Mach das. Und ich habe es dann Holger auch gesagt, der ein riesen ESC-Fan ist, dass ich gesagt habe, Mensch, ich würde gerne noch bleiben und am Wochenende die Eurovision-Party, die er immer gemacht hat, er hat jedes Jahr eine riesen ESC-Party veranstaltet. Und da hat er gesagt, ja, ich möchte eigentlich auch nicht, dass du gehst, ich möchte auch noch die Party mit dir machen. dieses Versprechen, was es war, ein Versprechen, wenn wir uns verlieben, dann behalte ich dich und lass dich nie wieder gehen. Ich bin nie wieder zurückgegangen. Nur noch, um ein paar Sachen zu holen, Klamotten.
Ja.
Und dann folgte das Einreichen der Scheidung im Oktober.
Also bis dahin Traum. Mhm. Dann wurde es natürlich ein bisschen hässlich mit der Scheidung.
Ja, sie dauerte zwei Jahre.
Und auch dann irgendwie hässlich und Schlammschlacht und so, das hatten wir ja angerissen. Aber das ist ja, das tut eure Liebe, ihr habt das ja keinen Abbruch getan, ihr habt das ja, Oskarchen ist gut, lass das Mikro in Ruhe.
Ach, wie süß, guck mal.
Ja, ja, Mausi ist wieder, will sich wieder dazwischen drängen. du kennst das.
Natürlich.
Und was dann aber tatsächlich euch auf eine harte Probe gesetzt hat, glaube ich, ist, wie das mit diesem Horrorhaus weiterging, ne? Weil Beziehung war ja erstmal, das war ja alles toll.
Mhm.
Aber da kam das erst durch Corona, dass es so problematisch wurde, oder war das vorher schon schlimm?
Es gab vorher schon durch Fehlentscheidungen gab es schon die Situation, dass man sich überlegt hat, sich neu aufzustellen mit Investoren und das funktionierte auch tatsächlich sehr gut, weil es ging nicht darum, dass
der Laden lief,
der Laden lief. Also wir hatten 2019 einen Zuwachs, also Besucherzuwachs von 80%.
Wow.
Also besser kannst du gar nicht zeigen, dass es funktioniert, ne? Aber es waren halt Altlasten durch Fehlentscheidungen da, die aber nichts mit dem laufenden Betrieb zu tun hatten, da aber zu geführt hatten, dass es schwierig wurde, ne? Und aber die Lösung war da, es gab Investoren und auch einen tollen Plan, wie man das dann weiterentwickelt. Und dann kam Corona und machte das alles zunichte. Und während des ersten Lockdowns hat Holger, seine Schwester und damalige Partner, die waren zu dritt als Geschäftsführer und Gründer, ne? Das ist dann verloren gegangen und das war ganz schön heftig, weil ich ja nach Bottrop gegangen bin und die Menschen, die da gearbeitet haben, die waren so bunt und so unterschiedlich und das war so ein Dach für alle, ne? Das war da bekannt, das Dach für alle, für Menschen, die in Langzeitarbeitslosigkeit waren, weil sie eben nicht in diese Welt passten.
Also durchaus auch mit Mental Health Issues und so, ne? Leute, die wirklich sonst wahrscheinlich keine Anstellung gefunden
haben. Und hätten. Die da total aufgegangen sind und da auch genau richtig waren, ne? Weil sie so waren und sind, wie sie sind. Eben sehr, sehr emotionale Menschen, die, wenn du Emotionen verkaufen möchtest, dann brauchst du Menschen, die auch in der Lage sind, Emotionen zuzulassen und das, ne? Und so war es ja. Es ist ja eine immersive Welt gewesen. Das heißt, du läufst da. Musst dir vorstellen, es gab einen riesen Bilderraum, der sich öffnete, dahinter eine riesengroße Hotelkulisse der 20er Jahre. Und dann bist du da reingegangen und bist in dem Film gewesen. Also quasi die Geschichte wurde um dich herum erzählt. Du bist da durchgelaufen und hast diese ganze Geschichte erlebt und das war schon krass. Und ich habe da eben auch meine Zeit verbracht. 80-90% meiner Zeit, die ich in Bottrop war, habe ich in diesem Unternehmen verbracht, mit diesen Menschen, mit diesen 200 Mitarbeitern, die meine Freunde und Familie wurden. Ne? Und als das weg war, also nicht nur dieses Unternehmen verloren, sondern eben auch diese Menschen, die Kontakt, den täglichen Kontakt, ja, dann wird dir das Auto genommen, also wirklich alles. Wir waren richtig.
Also der ist insolvent gegangen dann richtig dadurch, ne?
Komplett.
Fuck. Und staatliche Hilfe war nichts zu holen, trotz Corona.
Wir hätten 2 Monate durchhalten müssen.
Oh.
Mhm.
Also, das ging natürlich nicht.
Nein, natürlich nicht. Schon richtig so und dass es so gehandhabt wurde. Aber es war bitter. Ich habe richtig Angst gehabt. Also so krasse Existenzangst hatte ich noch nie. Weil ich irgendwann auch in diesem Unternehmen meinen Platz gefunden habe als Pressesprecher und Marketing PR mitgemacht habe. Dank meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe bis dato. Ne? Und das war ganz schön. Es war heftig, mit diesem Verlust klarzukommen, weil der Traum, den die drei sich da aufgebaut haben, auch zu meinem Traum wurde. Und der Traum aller war, die da beteiligt waren, die da gearbeitet haben und gelebt haben. Ne? Damit zurechtzukommen, dann zu erleben, wie der Partner sein Baby verloren hat. Sein Baby, der hat nichts anderes in seinem Leben getan.
Und er hat ja auch mit voller Inbrunst, mit vollem Einsatz das gemacht. Ne? Ich meine, das ist ja schon...
Total.
Also viele Leute haben ja irgendwie eine Karriere, an der sie gearbeitet haben, aber... Ja. Wirklich mit so viel Einsatz und rund um die Uhr arbeiten. Ich meine, der wird ja kaum geschlafen haben über Jahre.
Richtig. Ja, wir haben teilweise da geschlafen im Unternehmen.
Ja, siehst du.
Und mehrfach ausgezeichneter Autor und Regisseur in diesen Geschichten, in diesem Bereich Horror, Grusel, ne? Hat viele Preise bekommen für das, was er gemacht hat. Millionen Menschen begeistert mit seinen Shows. Und dann sitzt da jemand, der sein Leben lang nichts anderes getan hat und weiß nicht, was er tun soll. Und ist total hopeless. Also sind wir ins Auto gestiegen und nach Schleswig-Holstein gefahren. Er ist ursprünglich aus Kiel, ne? Schon erwähnt, und ich aus Lübeck. Und da haben wir uns erstmal ganz viel Liebe und Umarmung und gemeinsames Weinen ermöglicht mit Freunden und Familie. Und dann sind wir den letzten Tag in Lübeck gewesen. Im August, am 27. August. Oh, krass. Ich kann mir eigentlich sowas nicht merken, aber es ist halt zu wichtig gewesen, als dass man es vergessen sollte. Ne? Und dann habe ich dieser Kinderattraktion Dungeon Heroes, ein Fantasy-Labyrinth, wo Kids ihre eigenen Helden
sind. Das ist ein eigener Park oder was ist das?
Das ist eine große, fast 1000 Quadratmeter Halle, wo Kulissen aufgebaut sind, eine kleine Stadt, die mittelalterlich ist, wo dann die Kids drin sind und Aufgaben lösen müssen und in Rollenspiele gehen. Fernab der digitalen Welt, richtig cool.
Interagieren lernen und sozial sein und ganz genau. Fantasie und so. Ja, okay.
Und ich wollte das immer mal sehen, weil ich das zu meiner Zeit, als ich noch in Lübeck lebte, nie besucht habe. Und habe die auf Instagram angeschrieben. Und der Thorsten, der das betreibt und darin unterstützt wird von seinem Ehemann, der hat dann gesagt, ja, komm doch mal vorbei. Es war zwar Lockdown, aber kommt vorbei, hier ist sowieso nichts los, guckt's euch an. Das haben wir gemacht. Und Holger lief dann durch diese Kulissen und ich habe schon gespürt, dass da irgendwas, also es wurde auf einmal sexy. Er hat da so eine ganz krasse Ausstrahlung, wenn er mega fokussiert ist und du merkst, in ihm brodelt gerade eine Idee.
Ja.
Und ich dachte so, komm, spuck's aus, lass uns teilhaben. Und er sagte dann auch, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass man hier das, was ich sonst gemacht habe, in einer umgewandelten Form ganz schnell umsetzen könnte? Und Thorsten und ich waren total überrumpelt, weil wir damit nicht gerechnet haben. Und dann hat er gesagt, passt auf, ich überlege mir ein Konzept und das setzen wir hier um. Und mit diesem Konzept schaffen wir es, dich vor dem zu bewahren, was ich gerade dieses Jahr durchmache. Und das Konzept war überzeugend. Thorsten hat sich darauf eingelassen. Es gab zwei weitere dieser Attraktionen im Norden, die wir besuchten, die sich ebenfalls darauf eingelassen haben. Und wir haben in 14 Tagen ein neues Unternehmen, ich habe dann ein neues Unternehmen gegründet, in 14 Tagen diese drei Standorte ready gemacht. Wahnsinn. Für dieses Konzept und das auch umgesetzt und haben zeitgleich im Norden in Hamburg, Lübeck und Kiel Montgomery's, das ist ja unser Name, Holger und Pastor Montgomery, Montgomery's Gruselkabinett gestartet.
Wahnsinn.
Alle drei Unternehmen gibt's noch. Dieses Jahr sind wir in Lübeck in der zweiten Saison, weil wir eben dieses neue Unternehmen gegründet haben und mit diesem Unternehmen eben das Gruselkabinett präsentieren und mit dieser Firma immersive, also er ist da einfach Profi drin, immersive Erlebnisse für Freizeitattraktionen, Freizeitparks entwickeln und umsetzen und da einen sehr großen internationalen Kunden, der auf uns zugekommen ist, gewonnen haben. Da darf ich aber leider nicht ins Detail gehen.
Sagen wir
nicht. Da arbeiten wir gerade sehr intensiv dran. Also wir pendeln wieder zwischen Lübeck und Düsseldorf. Für mich nichts Neues. Ich habe damals auch zwischen Lübeck und Düsseldorf gependelt für QVC. Und unser Leben ist von richtig dunkel, düster, wo wir nicht mehr wussten, was wir noch tun sollten, zu die Träume sind unsere und die Welt gehört uns und wir erobern sie und wir werden unsere Träume weiterhin umsetzen, weil wir das können, weil wir es wollen und das in uns steckt, ne? Und da Holger ja so mega, Holger braucht emotionale Trigger, die sind ganz wichtig für ihn und auch für mich. Und die kindliche Kaiserin aus der unendlichen Geschichte, wie er sagt, also Phantasien, kann aus diesem einzelnen Sandkorn wieder neu entstehen. Und je mehr Träume und Wünsche du hast, umso größer und schöner wird Phantasien. Und und ich habe dann die
Ach, Schatz.
Ich habe dann die kindliche Kaiserin Tammy Stronach, die Schauspielerin, kontaktiert und habe sie gebucht für ein Video indem sie Holger anspricht und eben diese Worte, die sie damals Bastian Balthasar Buchs gesagt hat, halt Holger erzählt hat. Und das sind so Dinge, die irgendwie in mir stecken, und ich weiß nicht, warum ich das immer schaffe, aber es funktioniert. Und ich habe es ihm dann vorgespielt, und es gibt die Dokumentation Phantasien darf nicht sterben. Das ist die Geschichte von Holger, also und seiner Schwester und dem Partner, die das zu dritt aufgebaut haben, eine ganz wundervolle Dokumentation, die zeigt, dass zwei Teenager mit einer geilen Idee und tollen Eltern und einem mega supportenden Umfeld wirklich alles erreichen können. Und ich habe gedacht, mit dem Ende des Babys, ne, mit dem Ende des Großlabyrinths ist Phantasien gestorben, aber Phantasien saß die ganze Zeit bei mir und neben mir, und ich habe dann irgendwann realisiert, dass Holger Phantasien ist. Das, was aus dem Grusellabyrinth, das wurde ja dann gekauft, das hat nicht überlebt. Die neuen Betreiber haben es nicht geschafft, das aufrechtzuerhalten.
Auch so Leute, die das leben, ne? Das bringt nichts, da irgendwelche Leute reinzusetzen, die einfach nur einen Betrieb führen wollen.
Genau. Ja. Und dann hat die kindliche Kaiserin zu Holger gesprochen und gesagt, am Anfang ist es immer dunkel. Und selbst wenn es so dunkel ist, gibt es eben die Möglichkeit, wenn du die Träume und die Wünsche hast, dass Phantasien neu entsteht. Und es war so toll zu sehen, dass er so glücklich war und so dankbar für dieses Video, und dass die Dinge sind, die er braucht, um immer wieder klargemacht zu bekommen, ey, du hast zwar dieses Unternehmen verloren, aber das hat dich nicht zu einem Loser gemacht.
Überhaupt nicht.
Ja, und Scheitern ist ja oftmals so, dass man dann so Selbstzweifel hat, und wir sind beide ADHSler, und das ist dann da auch noch umso schlimmer, ne? Wenn du Kritik bekommst oder man dir sagt, boah, wie scheiße bist du, das ist dann nicht einfach nur so gesagt, sondern bei Menschen mit ADHS kann das zu großem Selbsthass führen, ne? Und das ist so krass, wir sind jetzt in der zweiten Saison in Lübeck und haben jetzt schon mehrere Besucherrekorde eingefahren. Die Bewertungen sind mega, wir sind innerhalb von einer Woche auf den Platz 3 der beliebtesten Shows und Theatervorstellungen hier in Lübeck gestiegen.
Toll.
Und leben unseren Traum weiter, ja. Es ist wirklich so ein kleines Disney-Märchen, das wir durchleben. Wir sind dann umgezogen von Bottrop, weil wir haben gesagt, wir müssen da weg. Wir wollen in den Norden zurück zu Familie und Freunden und sind dann jetzt im August hierher gezogen wieder nach Lübeck und leben jetzt witzigerweise hier in der Gegend ist die Steuerberatung, wo wir Kunden sind. Ne? Und das ist so eine Villengegend. Holger sagt immer, das ist die Mary Poppins-Gegend, weil das hier aussieht wie bei Mary Poppins. Und er sagte dann, boah, wie toll wäre das hier zu wohnen. Und ich meinte auch, ja, irgendwie wäre das tatsächlich sehr cool, aber wir können froh sein, dass wir uns gerade so einen alten Toyota für 2000 Euro zurückgearbeitet haben. Und dann haben wir jetzt dieses Jahr Wohnungssuche betrieben, nachdem alles sich mega entwickelte. Ich mit Wohnprinz wieder durchgestartet bin, jetzt schon das dritte Casting gemacht habe, TV-Casting, und eine große Show für RTL machen sollte, die habe ich dann aber abgesagt, weil mein Bauchgefühl mir gesagt hat, mach's nicht. Und es entwickelte sich alles so, ich bin Moderator jetzt für ein großes Freizeitunternehmen geworden, für deren Live-Shows, und jetzt sind wir umgezogen und haben diese Wohnungsbesichtigung gehabt, die einzige, wo wir eingeladen wurden. Wir haben es dann ins Navi eingegeben, der Name sagte mir nichts von der Straße, und dann standen wir in der Mary Poppins-Gegend und wohnen jetzt in einer alten viktorianischen Villa unterm Dach und können es nicht glauben, dass wir mit unserem Mindsetting, das wir wieder geschärft haben und durch viele gute Gespräche auch mit unserer Freundin Nadja, die eine Leichtigkeitsexpertin ist, uns da wieder drauf zu schärfen, dass wir nicht das sind, was wir verloren haben.
Ich finde, das ist eine sehr gute Lektion, die man, wenn man das geschafft hat, mit sowas, mit solchen Verlusten gut umzugehen, die beste, die man da rausziehen kann, ist, dass ich bin nicht mein Scheitern, ich bin nicht die negativen Dinge, die mir passiert sind, sondern ich bin das Wiederaufstehen, ich bin das Weitermachen. Ich bin auch mal das Liegenbleiben, wenn es für den Moment wichtig ist, aber ja, ich bin eben nicht das Scheitern, das ist, glaube ich, super wichtig. Und ich wünsche mir, weil ihr auch, ne, die kindliche Kaiserin und Phantasien, weil du das so oft zitierst, das neue Erschaffen von Fantasien fordert ja auch einen hohen Preis, ne? Also mit jedem Ding, was er sich wünscht, vergisst er wieder was Altes und so. Ich hoffe, das bleibt euch erspart. Ne? Ich finde immer, sich dann die Sachen erinnern, die schiefgegangen sind, das finde ich auch sehr gut. Weil man dann eben, ne, auch weiß, was man hinter sich gelassen hat. Mein Schatz, gibt's irgendwas, was du noch pluggen willst? Gibt's Sachen, auf die du noch hinweisen willst? Sachen, wo wir dich supporten können, wo die Leute Sachen von dir kaufen können oder irgendwas, was wir noch unterbringen müssen? Dann sag uns das jetzt.
Also ich habe kein Buch geschrieben, aber Holger schreibt ein Buch.
Kommt okay.
Dann irgendwann raus, ja. Ein ganz tolles Buch. Und bei mir, ansonsten, wer uns kennenlernen möchte, soll das gerne tun. Die Montgomerys oder Wohnprinz. Gerne auch in meinem... Ich habe tatsächlich einen Online-Shop für Raumdüfte.
Der ist wo? Wo kriegt man den?
Den findet man über wohnprinz.scentsy, S-C-E-N-T-S-Y.
Das packen wir in die Shownotes.
.de, genau. Damit verdiene ich so mein Geld neben dem Unternehmen, was wir gegründet haben, wo Holger jetzt Angestellter ist übrigens. Also es hat sich alles wieder zum Guten gewechselt, würde ich mal sagen. Ja, ansonsten möchte ich nichts verkaufen oder nichts bitten, sondern bin einfach sehr dankbar, dass wir endlich das geschafft haben. Wir haben es ja schon ein bisschen länger geplant, miteinander zu sprechen, und du hast ja das dann auch mitbekommen, dieses Auf und Ab bei uns.
Ja, bei mir war es ja auch nicht anders. Also Crazy Times. Aber ich bin dir sehr dankbar, dass du das alles mit uns geteilt hast und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin dir dankbar und ich freue mich, und Oskar freut sich auch. Der schnurrt hier schon die ganze Zeit ins Mikrofon. Ich weiß gar nicht, ob du es hören kannst.
Ich höre es und es ist so entspannt.
Gut, mein Schatz. Ich küsse dich und für ihr da draußen, die ihr zuhört, ihr wisst, was zu tun ist. Ich packe alle von Bastians Links und Daten und auch die Doku über Holger und den Link zu den Montgomerys und all diese Dinge packe ich in die Shownotes. Wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, dann könnt ihr sehr gerne mir auf Spotify folgen, bei diesem Podcast und bei Too Old to Die Young. Das hilft mir, glaube ich, am meisten. Ansonsten sind 5-Sterne-Bewertungen und positive Kommentare bei Apple Podcasts sehr gerne gesehen. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder mir einfach mal ein Nacktfoto schicken wollt, dann könnt ihr das machen an tragischabegeilpodcast@gmail.com. So. Und mit diesen würdelosen Worten entlasse ich euch jetzt.
Ach, schön.
Ich danke dir, mein Schatz. Hab noch
einen
schönen Tag.
Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.
Happiness. Danke dir. Tschüssi.
Tschüss.